zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Das ist Folge 408. Mein Name ist Sebastian. Mit mir dabei ist heute der Kevin.
Schönen guten Tag.
Genau. Diesmal lässt sich der Marco krankheitsbedingt entschuldigen. Bei mir hört man es vielleicht noch so ein bisschen raus. Das war noch am Donnerstag wesentlich schlimmer, sodass ich auch keine Lust habe heute auf Smalltalk, das ist mir alles so blöd, aber ich bin auch noch etwas frustriert, weil ich wirklich die komplette Fußballwoche verpasst habe, also sowohl das Spiel gegen Leverkusen habe ich meine Karte abgegeben, als auch am Wochenende ging das nicht, um jetzt halt wieder fit zu werden und ja, es ist kacke, ich wünsche allen, die auch krank sind, gute Besserung, ich glaube, das sind gerade ziemlich viele und das Gute ist, aufgestiegen wird erst im Mai und da ist dann schon wieder Frühling und dann bis dahin da sollten wir alle im Stadion sein. So. Genug Euphorie. Das kann man die Sendung eigentlich schon wieder beenden, oder?
Ja, aber es ist ja ein gutes Stichwort. Aufstiegskampf, Aufstiegsrennen. Das Vokabel Aufstieg schwirrt ja um den SC Paderborn seit 2, 3 Spielen. Naja, ja doch. Also eigentlich seit letzten Wochen, seit dem Sieg in Dresden und der famosen Leistung gegen Leverkusen, wo der Sky-Kommentator sagte, die Leistung gegen Leverkusen hat Paderborn auf jeden Fall ein Stück weit Bundesliga-Tauglichkeit mitbewiesen. Und so weiter und so fort. Und jetzt nach diesem Spiel und während des Spiels.
Ja, ich habe ja eure Folge gehört. Die war ja so unstrukturiert wie die letzte Folge, wahrscheinlich Folge 0. War aber auch eine Challenge am Donnerstag nach so einem Spiel, dann nach zwei so Spielen gegen, also einmal Dresden und Leverkusen, das alles aufzunehmen. Aber da seid ihr wirklich von Hölzchen auf Stöckchen gesprungen. Aber das ist, finde ich, irgendwie dieser Situation geschuldet, auch vollkommen nachvollziehbar. Also man ist in einem Schwarm der Glückseligkeit.
Nee, eigentlich lag das daran, weil wir eigentlich gar nicht im Detail über die Spiele sprechen wollten, sondern eigentlich nur, und dann sind wir doch wieder immer zwischendurch wieder da rein verfallen und haben dann doch wieder über Minute 75 gesprochen.
Ja, man hat eigentlich so Grundzufriedenheit
gemerkt. Wir uns so geeinigt, dass wir quasi dieses Spielbesprechen weglassen und einfach Entwicklungen resümieren, Thesen aufstellen und so weiter und so fort. Aber das ist uns nicht so ganz gelungen, das stimmt. Wir sind diesen Trott, glaube ich, noch gewohnt, dass man immer einmal choreografisch quasi das Spiel einmal nochmal rekapituliert.
Ja, so habe ich das gar nicht empfunden. Es kam schon so gewollt rüber, aber ich fand dieses, du kommst ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ich habe jetzt, bevor wir dieses Mal wieder chronologisch auf das Spiel gegen Fürth blicken, ich habe mir eine Frage aber am Wochenende gestellt. Und zwar hatte der gute Andreas, liebe Grüße an der Stelle, vielleicht kommst du ja irgendwann wieder oder bald wieder. Mir ist so hängen geblieben, als wir die Folge 400 gemacht haben. Ja, das ist 8 Folgen her, ne? In der Scheune saßen und er so nach dem Abgang von Grimaldi sagte, ja, der Verein bietet wenig Identifikationspotenzial, also weniger als vorher. Jetzt muss ich ihn richtig zitieren, aber ne, das ist diese kalte Fußballwelt und weniger Bezugspersonen. Du hast kaum noch Bezugspersonen. Jetzt überleg mal in ungefähr 8 Folgen, als ich vor dem Spiel gegen Fürth mitbekommen habe, dass es eine Vertragsverlängerung von Felix Götze gibt, der hier auch hier im Podcast ja schon zu Gast war in den letzten 8 Folgen. Super Identifikationsfigur, finde ich. Spätestens nach dem Spiel ein Laurin Kurda, einfach ein Monster, wurde ja auch in der Sportschau und über Sky bezeichnet als Monster, passend zu Halloween, aber auch der ein absolut geiler Typ. Und wenn du dann so dir dieses Spiel gegen Leverkusen, was glaube ich auch viel Charakter gegeben hat, Marino, der in der Nachspielzeit trifft und ich könnte jetzt noch weitermachen und noch mehr Leute aufzählen. Ich finde, kette man allen voran als Trainer, ich finde, da hat sich in 8 Podcast-Folgen ganz schön viel aufgebaut, oder?
Ja, absolut. Naja, die Entwicklung ist, glaube ich, einfach nicht so verlaufen, wie wir alles prognostiziert haben. Obwohl wir ja alle unterschiedlich prognostiziert haben, aber ich glaube, dass das so abläuft, hätte von uns oder hat von uns keiner gedacht und auch sonst sehr wenige der Mannschaft zugetraut. Das ist einfach so. Bin ich bei dir, es hat sich einiges sehr, sehr positiv entwickelt, also krass positiv entwickelt und da gehören Spielernamen dazu, da gehört aber auch die ganze Veranlagung dazu und der Trainer, ich glaube, allemal, auch da wieder von 0 auf 100, hatten wir sogar letztens schon mal den Ausdruck, wieder ein Trainer, der aus dem Nichts kommt und wieder ein Trainer, der mit dieser Mannschaft durchstartet. Ne?
Ja, und auch irgendwie so ein neues Leben ein. Also nicht, dass es voll kein
Ja,
Leben gegeben hat.
genau.
Ich meine, wir haben
Also
super erfolgreich
durchstartet,
gespielt, ne?
das
Aber
Alte
ja.
quasi gar nicht streicht, sondern es einfach versucht weiterzuentwickeln und es gelingt. Ne? Also es hat ja Kwasniok bei Baumi schon versucht und
Stimmt,
es hat ja
ja.
auch ne, vom Hurra-Fußball zum ein bisschen kontrollierteren Angriffsfußball, dann sogar weiter den Schritt nochmal zurück in, wenn man jetzt von Offensive und Defensive denkt, hin zu dem, mit dem Ziel, die Defensive endgültig zu stärken, was so la gelungen war eine Zeit lang, am Ende besser wurde, aber dann hat der Punch nach vorne gefehlt und man hat die wichtigen Spiele nicht gewonnen. Hin zu jetzt, wo man quasi diesen Defensiv Bonus, quasi das Defensivbollwerk wirklich einige Spieltage halten konnte und trotzdem offensiv eine Grundgefahr hat, die sich rumgesprochen hat auch. Ne? Wenn du mal so den Trainer von Greuther Fürth hörst,
Ja, gut, okay. Ja, komm, das weiß ich nicht. Da muss ich gleich noch was zu sagen. Also, wenn man den
nö.
Bibia im 16-Meter-Raum frei durchlaufen lässt, ich weiß nicht.
Das
Also,
hat ja damit nichts zu tun, aber die Grundgefährlichkeit, also
ja,
dass sie
okay.
davon sprechen, dass SC Paderborn halt grundsätzlich gefährlich ist, egal, ne, in jeder Spielsituation und zu jeder Spielveranlagung, ist ja schon mal auch ein Prädikat, was der SC Paderborn, glaube ich, nicht immer seinen eigenen konnte.
Stimmt. Dann lass uns mal reingehen, bevor wir das Spiel gegen Fürth genau angucken. Noch der Hinweis: Es fehlen, glaube ich, noch 80 Karten für den Sonderzug nach Kaiserslautern im Februar, müsste das ja gewesen sein, im nächsten Jahr. Also da gibt es ja dann die Zugfahrt nach Kaiserslautern. Ich gucke gerade noch kurz die Nachricht an, die Marco. Genau, also 298 Tickets sind verkauft, 80 fehlen noch in etwa. Dann ist der Zug gesaved und ja, deswegen der Appell, wenn ihr da mitfahren wollt. Ich bin gerade wieder unsicher, ob ich den richtigen Begriff mit Sonderzug verwendet habe.
Ist ja egal, es fährt ein Zug nach zum
ja, von der
Auswärtsspiel, da fehlen jetzt
Südtribüne
noch 98 Plätze.
80, genau, 80 Plätze, also
80, ja.
bitte seid dabei. 27.02. bis 1.03. das Wochenende, darum geht's. 80, noch 80 Tickets bis zum Sonderzug. Tasty Marshmallow im Chat, das ist wunderbar. Noch 80 Tickets. Wenn der gute Mann auch nur ein Viertel davon netzt, dann wird das eine gute Fahrt bis dahin nach Lautern. Okay, das ist das eine. Das andere ist, wir rufen gerne nochmal auf. Wir hatten ja noch eine gute Folge, auch mit Marvin aus der aktiven Fanszene. Das müsste Padercast 406 gewesen sein, auch um das Thema Erweiterung des Supportblocks auf Block P. Wem das jetzt gar nichts sagt und wer da erschrocken hochfährt, hört am besten in Folge 406 nochmal rein. Genauso gilt das Ganze für die Thematik. Was die Choreo-Verbote angeht, da wurde auch nochmal, oder nicht Verbote, aber das Unterlassen von Choreos bisher im Stadion, mit Ausnahme beim Leverkusen-Spiel. Wer da mehr zu erfahren möchte, auch nochmal in Folge 406 reinhören. Und wozu wir auch jetzt mal einfach mal frecherweise aufrufen, auch wenn wir noch keine genaue Uhrzeit haben, wir werden wahrscheinlich nächste Woche Dienstag, möglicherweise, also Anfang bis Mitte kommender Woche, eine Padercast-Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Ralf Kettemann, aufnehmen. Und dazu, weil die Folge wahrscheinlich nicht live gestreamt wird, sondern in anderer Form stattfindet, aber auch ganz toller Form stattfindet, rufen wir jetzt im Vorfeld schon mal auf, uns Fragen zu schicken. Am besten nicht hier live im Twitch-Chat, weil den sehen wir nämlich nächste Woche nicht mehr. Sondern schickt uns die Fragen am besten bei Instagram, dem Kanal Padercast, einfach folgen und eine Nachricht schicken. Die gucken wir dann genauso gut durch, wie wir auch immer eure Sprachnachrichten durchhören, von denen jetzt ganz viele gekommen sind. Und dann könnt ihr die Fragen loswerden oder auch die Themenblöcke loswerden, wo ihr sagt, da solltet ihr unbedingt mal drüber sprechen, weil mir die rote-grüne Zeitung da mit dem Ralf viel zu wenig drüber spricht oder die auf der PK zu wenig Fragen von Radio Hochstift dazu gestellt werden oder falls euch einfach brennt interessiert. Genau, wir werden uns da Zeit nehmen. Wir wissen noch nicht genau wann, wie viel Uhr, wie viel Zeit, aber das kriegen wir schon hin. Gut, habe ich noch irgendwas vergessen? Dann, ich war krank an dem Tag, das heißt, ich habe irgendwie 10 Minuten vorher den Fernseher eingeschaltet. Wie hast du denn den Spieltag verbracht?
Ich war im Roadhouse Burger essen und habe das dabei auf dem Fernseher da geguckt.
Also warst nicht arbeiten vorher, du musstest nicht vorher
Nee.
vor Ort. Da sind wir beide ja sehr, sehr unbeteiligt gewesen dieses Mal. Ich freue mich darauf, das nächste Mal wieder im Stadion zu sein. Das ist echt extrem bitter gewesen, die beiden Spiele verpasst zu haben. Aber was war dann vorher, also wann hast du denn die Aufstellung wahrgenommen? Ich habe sie so eine halbe Stunde vom Spiel wahrgenommen und habe festgestellt, wir haben ja mehr gewechselt als Leverkusen.
Was? Wie meinst du, wir haben mehr
Naja,
gewechselt?
Leverkusen
Aber
hat
Korda
gegen,
hat gespielt.
ich glaube Leverkusen, ja genau, Koda hat gespielt, aber hat Leverkusen,
Grimaldo nicht. Der Gag kam gerade auch schon im Chat.
der kam im Chat, aber
Den.
also sagen wir es mal so, wir haben uns auf jeden Fall auch besser verkauft als Leverkusen gegen Bayern. Ich
Ja,
meine, ich
also,
hatte noch
aber.
nachgeguckt, aber ich wollte damit darauf anspielen, dass wir uns ja im Pokal auch ein bisschen geschont haben für die Liga, so ungefähr.
Ja, sehr. 120
Oder
Minuten dann
einen breiten
Eierschaukeln.
Kader haben, der einfach durchwechseln kann, ohne
Ja.
Qualität zu verlieren.
Ja, das hat ja Kettemann letztens schon einmal betont, nach dem Pokalspiel nämlich. Aber da dann bezogen auf den Keeper auch, ne? Naja, ist so, ne? Du guckst dir Stricker und Co. an, Wörle meinst du wahrscheinlich auch, ne? Also so ein paar Namen jetzt aufgetaucht, die halt sonst in den
Einfach mal eine
ersten Wochen, nenne ich es
Pokalstartelf
mal.
spielen. Crazy, oder?
Ja,
Ja.
ja, ja. Aber ist cool. Also ist ja für die Spieler auch ein Antrieb, nochmal eine Aufmunterung, dran zu bleiben. Die Tür ist, glaube ich, dafür niemand zu. Das ist so, ne? Also, nur ist es halt momentan echt schwierig, in Anführungsstrichen, in die Mannschaft reinzurutschen. Auch wenn Björn Kettmann jetzt wahrscheinlich sagen würde, ja, sie sind ja in der Mannschaft, ne? Aber ich meine, in die Startelf zu rutschen, ist, glaube ich, momentan echt schwierig. Wobei, ja, auch immer wieder auch situativ aufgestellt wird. Aber das Grundgerüst steht einfach. Also ein Kurder würde jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht auf die Bank rücken im Moment. Ne?
Na gut, du
Also.
hast einen Betzner, der vor ein paar Spieltagen noch mehr gespielt hat, auch einen Cuparo, der zu Saisonbeginn noch öfter mal
Ja.
auf dem Feld stand und jetzt, gut, jetzt im Pokal stand er ja auf dem Feld in der Startelf. Also ja, ich finde, das ist schon, da ist schon eine hohe Dynamik drin. Die ist auch gut, glaube ich. Also jetzt wieder
Das
Marino in der
stimmt, da hast du
Startelf.
recht.
Ich gucke mal, ob ich das alles hinkriege. Also Marino war jetzt wieder neu in der Startelf. Castaneda war auch wieder neu, oder? Genau, der hat im Pokal gar nicht. Ne, Klaas war auf jeden Fall neu. Und jetzt sag mal, ich kriege die Pokalelf gar nicht mehr aus dem Kopf hin. Die muss ich mir einmal daneben legen, damit ich keinen Dünnpfiff hier erzähle. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Aber es waren schon drei Wechsel, waren es mindestens, ne? Spiel, Momentchen. So, gucken wir mal. Also, das gehört
Willst du
alles.
Jeopardy-Musik einspielen?
Ich bin ja schon da, wenn nicht so viel Werbung hier aufploppen würde.
Ja, schlimm beim
Genau,
Kicker,
also
ne?
die Verteidigung hatte er explizit gleich gelassen mit Hansen, Götze und Scheller. Ich meine, da fairerweise so viel Optionen haben wir da hinten ja auch gar nicht, jetzt wo Brackelmann noch verletzt ist, ne? Da kannst du, also das war klar. So, und genau, wie ich es gesagt habe, Castaneda war nicht in der Startelf gegen Leverkusen, hat ja Engels gespielt von Anfang an. Und vorne haben dann Cuparo und Wörner gespielt. Und jetzt im Spiel gegen Fürth dann Marino und Klaas. Oder auf den Außenpositionen dann Klaas. Ja, das waren die Wechsel. Drei
Waren
Stück.
ja dann
Und
doch nicht
Torwart
so
vier.
viele.
Naja, vier. Mit Torwart vier. Ja. Ich fand das schon viel. Also, aber irgendwo auch logisch, ne? Nach 120 Minuten. Ja. Okay. Aber, also ich habe mir schon gedacht, also weiß ich nicht, ich fand. Also fandst du es logisch, dass Copado und Werner dann gleich wieder rausgehen nach dem Pokal?
Ja, absolut.
Ja?
War für mich ja, das im Pokal war eine Pokalelf. Es war einfach die Chance. Spielern geben, die nah dran sind, aber die Chance in der Liga nicht kriegen, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, weil never change a winning team ist einfach momentan auch das Motto. Wenn, dann tauscht er halt ein, zwei Positionen mal aus, aber gerade die Spieler, die du genannt hast,
Weiß ich nicht.
sind ja.
Also Castaneda rausnehmen im Pokalspiel gegen Leverkusen, der so
Naja,
konstant
vielleicht hat
gespielt
er ihm
hat.
ja, vielleicht war der auch nicht 100% mehr im Saft, ne, also
Na gut.
platt, keine Ahnung, kann ja sein, ne, kann auch sein, dass er es probieren wollte, dass er sich gedacht hat, okay, der Engels ist der drahtigere Typ vielleicht gegen Leverkusen, größer gewachsen als Castagneda, das hatten wir, Marc und ich, ja auch besprochen, Leverkusen, unfassbar große, athletische Spieler, dynamische Typen, die einfach vom Look her schon einfach eine Liga höher aussehen als die Spieler in der zweiten Liga. Und Engels ist schon auch nochmal, ja, sehr talentierter Spieler mit einem anderen Körperbau als ein Castagneda einfach und einem anderen, also anderen Spielveranlagung auch.
Ich glaube einfach, dass Cubarro, Werner und Bilbia die kaputt laufen sollten in der ersten Hälfte und dann noch Anfang der zweiten Hälfte und man dann, also ich glaube, der Matchplan war von Anfang an, dass am Ende Marino die Bude macht. Aber weißt du, was ich meine, dass du dann noch mal mit, das ist ja kein Zufall, dass du dann Tigges und Marino bringst zum späteren Zeitpunkt, auch fast zeitgleich. Das kann ich mir nur so vorstellen, dass, also du hättest ja auch einen von beiden, der körperlich, ne, robusten Stürmer von Anfang an spielen lassen können
Ja.
gegen Leverkusen und so sieht ich für mich sieht das genauso gewollt aus und gar nicht so unbedingt, weil die jetzt irgendwie mal eine Chance kriegen sollen, sondern ich glaube, das war von Anfang an der Plan und deswegen war ich gespannt, was halt gegen Fürth passiert und da war es dann wieder so diese Mischung quasi oder eher einen robusteren Stürmertypen vorne mit Marino und ja gut, Bilbia, den kannst du ja im Moment gar nicht aufstellen eigentlich, ne? Ja.
Nee.
Ja, und wie sind wir denn ins Spiel gekommen? Also.
Das wäre schon ein Schritt zu weit. Erstmal ist ja
Oh,
eine
okay.
Vertragsverlängerung verkündet
Also, das
worden.
gut, hatten wir eben, genau. Ja,
Ne?
Götze. Ja.
Mario Götze wollte ich schon fast sagen.
Ja.
Sehr gut. Sehr guter Freundschaftsversprecher. Ja, das haben wir beide ja dann jetzt gar nicht miterlebt. Marco hat ja dazu noch geschrieben, dass er das ganz eine ganz nette Idee fand. Also der war ja im Stadion. Und dass er ja, die Reaktion jetzt nicht so emotional empfunden hat,
Ja.
wie das schon mal in der Vergangenheit auch bei uns war. Er hat es in dem Fall
Nee, beim
mit der
KSC.
Verlängerung von Wanizek in Karlsruhe verglichen,
Ja.
wo er auch vor Ort im Stadion war und da halt ein riesen Jubel durchs Stadion gebrandet ist.
Ja, da war ich auch vor Ort, aber das, wie Marco, also das liegt ja auch am Spieler. Der ist ja, glaube ich, schon ein paar Jährchen länger und
Ja, eben, der ist schon ein
ja.
paar Jährchen länger da und es war auch eine andere Saisonsituation einfach, ne? Ja, so, ne, das hatten wir noch vor dem Spiel. Und ansonsten weiß ich nicht, wollen wir das, was jetzt eigentlich in den letzten Wochen gemacht haben, sondern jetzt nicht einfach dann schon mal zumindest zwei, drei Sprachnachrichten einspielen. Das haben wir ja zuletzt vor unserer Analyse getan.
Ja, ich habe gerade noch den anderen Part gelesen. Ich weiß gar nicht, ob man den letzten Teil dieser Nachricht da vorlesen soll. Den finde ich sehr amüsant, den habe ich
Also
nicht.
ja, nee, den finde ich relativ unwichtig. Weiß.
Ich find ihn spannend. Also es gab wohl eine Aktion. Marco hat das jetzt hier reingeschrieben, dann kommt es auch also ist ja auch passiert, der Fanszene. Und zwar hat man in den Gästebereich, also in den Fürther Block, von oben Flyer reingeworfen. Und in diesen Flyern, die kann man sich wohl bei den Supporters angucken. Im Internet da ist ein Comic abgebildet. Da geht es wohl um eine Auseinandersetzung zwischen Paderborn und Lippstadt und dadurch, dass Fürth mit Lippstadt eine Freundschaft hat, ist das ohnehin auch so ein hitzigeres Spiel gewesen. Man hat auch öfter mal ein geflügeltes Wort mit Söhne am Ende also am TV gehört, was da durch die Gegend geflogen ist. Ich glaube auch passend zum 2-0 kam das dann aus Fürther Richtung in unsere Richtung. Ja, da war so also ein bisschen Feuer drin in der ganzen Angelegenheit. Ja.
Die Herrschaften, die die Flyer reingeworfen haben, um es komplett zu machen, wurden dann auch abgeführt.
Ja. Naja. Wer hat denn schon was gegen Comics? Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Zeichner von Asterix und Obelix heißt, dann hätte man jetzt noch einen guten Spruch machen können, ob das die beiden Herren waren, die über den Gästeblock Comics runterwerfen. Ja. Aber fällt mir gerade nicht ein. Das würde gut passen. Wie heißen denn die beiden? Finden wir noch raus gleich.
Das
Gut.
kann der Chat rausfinden.
Er kann der Chat machen. Okay, gut. Dann ja, haben wir noch was vor dem Spiel gehabt, wo wir nicht da
Nö, wenn
waren?
dann die Sprachnachrichten.
Also du willst mit den Sprachnachrichten einsteigen. Okay, dann machen wir das. Das bringt mich nämlich immer komplett aus der Chronologie raus, weil dann immer so wilde Sprünge drin sind. Aber dann gucke ich mal, wer hat denn eine geschickt? Ich glaube, die Mona war die erste, weil sie auch in der Halbzeit schon was geschickt hat. Dann
Sie hat nur eine Halbzeit das geschickt und das andere, ja.
würde ich sagen,
Jonathan, dann ist noch.
Fassen wir doch die erste Hälfte mal zusammen und nutzen dafür die Sprachnachricht, die Mona in der ersten Halbzeit geschickt hat.
Dann mach das mal.
Ja, meine Meldung zur Halbzeitpause. Also wie ich erwartet habe, es führt echt nicht gut. Ich finde es schon teilweise erschreckend, mit wie wenig Selbstbewusstsein die über den Platz trotten. Da ist teilweise gar kein Zug nach vorne. Was heißt teilweise? Da ist kein Zug nach vorne. Und dass wir hier nur 1-0 führen, ist wirklich Glück für die. Also wenn wir hier nicht mit 3 Punkten rausgehen, bin ich echt stinkig. Das wäre deutlich zu wenig, wenn das so bleibt.
Mit der Fanbox im Hintergrund, die etwas irritierend war, war Mona sehr irritiert über die Fürther Leistung. Jetzt kann ich das ja machen. Also die erste 10, 15 Minuten fand ich Fürth gar nicht so schlecht im Spiel, aber ich kann schon verstehen, was Mona sagt. So, der Zug nach vorne war einfach nicht vorhanden. Ich habe uns in der Zeit halt einfach auch ultra passiv erlebt. Also so, jetzt nicht, ist es nicht gefährlich geworden, aber es war irgendwie so ein, also es war sehr, am Fernsehen doch sehr, ja, ich will nicht sagen, also unaufgeregt kann man sagen vielleicht das Ganze. Ne? Also ich habe nicht Angst gehabt, habe ein gutes Gefühl gehabt weiterhin, aber man hat dann Fürth doch erstmal machen lassen. Oder wie hast du das, die Anfangsminuten wahrgenommen?
Ja, aber das machen lassen, finde, nach so einem Pokalspiel muss man auch erstmal wieder in Anführungsstrichen in der Normalität ankommen. Schwere Beine, sind ja nur 3 Spieler, Feldspieler gewechselt worden. Die anderen haben ja dann demnach auch ein paar mehr Minuten auf dem Kerbholz gehabt. Und du bist ja einfach vom Kopfmodus auch. Du musst halt, wie gesagt, ich glaube, das ist manchmal auch so, du musst einfach wieder im Tagesgeschäft ankommen. Das war sicherlich ein ganz besonderes Spiel im Pokal. Und ja, du hast recht. Also man ist auf jeden Fall mit deutlich weniger Tempo reingegangen so ins Spiel. Ne? Aber ich so nach 20 Minuten würde ich sagen, ist das dann schon deutlich mehr Aktionen von uns ausgegangen. Und zu dem Statement von Mona mit Fürth, ja, muss man im Gesamtkontext betrachten. Ne? Also ich meine, 30 Gegentore, also mit diesem Spiel eingerechnet, in dieser Saison bisher, ist halt schon auch eine Ansage, und die haben einfach in den letzten 2 Spielen noch 10 Gegentore kassiert, und dass die nicht mit offenem Visier nach vorne rennen, ist dann halt auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar. Ne?
Ja, mit dem 5. Torwart gespielt, ne? Weil Bofing es schon nicht mehr Torwart bringt.
Bofing, Bofing sogar, glaube ich, auch angeschlagen, der Stammtorwart auch verletzt und ein Leistungstief auch. Und noch irgendwer hatte auch nicht die Qualifikation geschafft, sich ins Tor zu stellen. Keine Ahnung, es war der 5. Tor tatsächlich, ja.
Ja, dem Gutmann kann man auch keinen Vorwurf machen, aber ja, also gerade den Freistoß oder so einen Distanzschuss von Kurda auch schon, den er nach vorne hat abprallen lassen, wo Marino dann ein bisschen zu viel Rücklage hat und drüber hämmert, ja, spätestens da hätte es eigentlich 1-0 stehen müssen, und dann gab es noch so ein paar andere Gelegenheiten, bis wir dann endlich in der 37. Minute, aber nach extrem vielen Standardsituationen durch Kurda, einen geilen Freistoß ganz frech ins Torwart-Eck verwandelt haben. Ja, da hat sich bei mir sehr viel, also ich fand das sehr cool, auch gerade Kurda, der sich im Vorfeld schon ultra reingehangen hat. Also ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Mal gedacht, was der am Laufen ist, der hätte auch mal eine Bude verdient gehabt, und zack, war es dann soweit. Ja, hat mich sehr gefreut für ihn.
Ein zweites Saisontor und über 130 Stundenkilometer, also unter den Top 5 in dieser Saison der schnellsten Tore.
130 oder? Sogar?
Irgendwas haben die mit 130, glaube ich, gesagt, ja. Ist auch Wurst, auf jeden Fall unter den Top 5 der schnellsten Schüsse, die zu einem Tor geworden sind.
Und das nicht mal irgendwie der Ball lag, ja. Also das wirklich.
Ja, und weil, also so auch ganz nett die Absprache, wie sie es auch nachher umschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du das Interview dann gesehen hast von ihm nach dem Spiel. Ja. Wo er gesagt hat, dann haben wir den, wie hat er gesagt, den Wassmann, den Mauer, also den Steller oder sowas, ne? Irgendwie sowas. Dem haben wir dann gesagt, so und so, und wir schießen das jetzt mal anders, eine Variante, und der hat dann auch gehört, und keine Ahnung. Auf jeden Fall, eigentlich hätte Obermeier das Ding ja geschossen. So. Hm. Und flache Variante komplett durch, also da haben die gar nicht mitgerechnet, das war echt krass. Und der Torwart-Ecke, Torwart aber zu klein, mit 1,80 offenbar, ist nicht hingekommen. Oder halt auch dem geschuldet, dass er nur der 5. ist, aber darauf will ich gar nicht so rumreiten. Also auf jeden Fall Es war die Torwart-Ecke, aber offenbar haben die Fürther überhaupt nicht mit dieser Variante gerechnet. Und ich kenne sie halt auch nicht vom SCP.
Ja.
Sichtschutz, hat er gesagt, stimmt. Danke für den Hinweis.
Ja.
Der Sichtschutz.
Der Sichtschutz.
Der Sichtschutz hat Platz gemacht.
Was mir ansonsten noch aufgefallen ist in der ersten Hälfte, ist, wie krass Castaneda eigentlich im Doppelpass, also das lief zweimal wunderbar durch die Fürther Abwehr. Das ja. greift jetzt auch so ein bisschen das auf, was Mona wieder gesagt hat. Also sowohl vorne passiv, aber auch hinten. Ey, ich habe das auch in irgendeine WhatsApp-Gruppe geschrieben. Also du kannst, also wir gehen da ja wirklich durch wie so ein heißes Messer durch Butter. Ne? Das ist wirklich, da, also ich habe mich nicht gewundert, als ich das gesehen habe, dass die 10 Gegentore in zwei Spielen kassiert haben.
Stimmt.
Das war hinten schon
wirklich. Ja. War defensiv wirklich vogelwild. Das hat Jens Westen von Sky auch in allen Interviews nach dem Spiel ja. quasi zum Thema gemacht.
Aber ganz kurz, Kevin, das habe ich auch gesehen. Also ihr müsst euch unbedingt mal bitte diese Interviewreihe, da gibt es eine von Sky, die geht irgendwie 5 ja. Minuten oder 6 Minuten oder 7, wo alle Interviews von diesem Spiel aneinander geschnitten sind. Und der Sky-Reporter ist wirklich bei jedem Fürther, sagt er, ja, sinngemäß, ja, aber Paderborn stecke hin oder her, ihr habt aber auch schon richtig beschissen verteidigt, so auf gut Deutsch.
Ja, und vor allem hatte man bei jedem Angriff in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass bei euch Lichterloh brennt. Ne?
Genau, so hat er es gesagt. Ja, aber Paderborn musste nur den Ball irgendwie Richtung Tor spielen und es wurde schon gleich gefährlich. Ne?
Und dann müsst ihr euch noch so ein bisschen den norddeutschen Singsang immer am Ende seiner Frage oder seiner Formulierung vorstellen, dann ist das nochmal doppelt cool. Also das ist schon... das war ganz nett.
Und vor allem das Geilste war,
er hat sie sehr respektvoll gestellt, das muss ich auch mal sagen. Also ich finde, die Fürther haben auch gut geantwortet. Die hätten auch sagen können, Alter, was willst du jetzt von uns? Wir haben sie gerade wieder verloren, kriegen im Schnitt 3 Gegentore und was stellst du für Fragen? Er hat sie, finde ich...
die Fragen waren schon hardcore. Er hat die Frage gestellt...
Ja, das heißt aber hardcore. Sonst beklagen wir uns, dass sie so wischiwaschi und laschi sind.
Ja,
und ich finde, er hat das gut gemacht. Also er hat auch nicht aufgehört. Klar, da bin ich bei, er hat natürlich nachgebohrt. Aber ich finde, diese Interviews haben meistens auch gar kein Gehalt. Und hier fand ich, war es schon so, klar, da waren trotzdem 0815 Antworten bei.
Ja,
aber du hast bei den Spielern gemerkt, wie es gerattert hat im Kopf. Also da hast du richtig bei den Fürthern gemerkt, okay, krass.
Er hat die Frage gestellt, dann immer erst die Frage mit, jeder Angriff ist gefährlich. Und dann immer, war es denn eine mangelnde Qualität? Oder hat der Einsatzwille gefehlt? Und diese Oder-Frage ist ja scheißegal, was du antwortest. Beides ist beschissen. Also wenn der Einsatz gefehlt hat, dann sagst du dir damit indirekt, die Qualität ist. Also wenn du sagst, nee, am Einsatz hat es nicht gelegen, dann sagst du, es liegt an der Qualität. Und wenn du sagst, die Qualität fehlt, also kannst du ja auch nicht machen, ne? Also das war schon echt, der war schon tricky unterwegs, muss man sagen.
Ja, Jens Westen hat unfassbar viele Jahre Erfahrung auf dem Kerbholz.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Jahre es inzwischen macht, aber bestimmt auch 15, 20 Jahre. Und
ja, also lohnt sich da nochmal reinzuhören, vor allem aus Paderborner Sicht natürlich spannend. Was ansonsten noch war in der ersten Hälfte, ist, Mika Bauer wurde verletzt ausgewechselt. Und da habe ich schon ein bisschen gedacht, ui, also ja, breiter Kader hin oder her, aber ich habe... Also Anfang der Saison hätte man gesagt, naja, gut, ne, dass Mika Bauer, also da hat er noch nicht das Standing gehabt, aber jetzt habe ich mir schon gedacht, boah, ich könnte mir im Moment gerade wenig Spiele von Paderborn ohne Mika Bauer vorstellen. Also so, ich hätte da Bedenken, dass da was auf der Strecke bleibt.
Ja, ne? Tatsächlich, ich weiß, was ein Gefühl du meinst, immer so, ach krass, scheiße, jetzt ist der so gut drauf und jetzt verletzt er sich, was ist so ein Kack jetzt, ne? So, das kannst du jetzt gar nicht machen. Ja, bestätigt einfach das, was wir die letzten Wochen öfter schon betont haben, dass diese Entwicklung von ihm sehr respektabel ist und sehr ungewöhnlich ist für einen Spieler, der eigentlich schon auf dem Abstellgleis war.
Weiß man denn, was er hat? Wie lange er fehlt?
Weiß es nicht, nee. Ich habe das nicht mitbekommen.
Hat auch auf der PK wurde das gefragt, glaube ich, ne? Aber ich glaube irgendwie...
Nee, auf der... Nee. Oder war das eher auf der PK, wo er gesagt hat, ich glaube, der ist übermorgen wieder dabei?
Nein, ja, irgendwie so, der legt sich jetzt 3 Tage.
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ach so, war das doch, stimmt, das hat Kettelmann gesagt, ne?
Ja.
Ich glaube, der hat ein dickes, irgendwas, wir kühlen das jetzt, oder irgendwas,
ja,
ne? Ja, stimmt.
Ja, hoffen wir mal. Wäre wichtig.
Ach nee, er hat gesagt, er hat am Anfang des Spiels einen Schlag bekommen und manchmal blutet das im Laufe des Spiels dann ein und tut dann einfach die ganze Zeit weh.
Ja.
Wir werden in den 2 Tagen oder so regenerieren und Maßnahmen und dann gehe ich davon aus, dass er am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz
steht. So war das
ungefähr. Ne? Ja, stimmt. Ja.
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 Also, da bin ich mal gespannt. Das war aber noch so eine Schrecksekunde, ne? Ja.
Ja, und ich meine, wurde ja würdig ersetzt.
Ja, genau. Dann kam der Luis Engels wieder zurück auf den Platz und genau, dann war auch schon, also es war alles noch vor dem 1-0, gab es die Führung und dann gab es noch einen Treffer, wo der Ball im Aus war, der nicht gezählt hat, und dann war auch schon Halbzeit. Ne? Und ja, ich war relativ entspannt in der Halbzeit, habe gedacht, ja, ein, zwei Tore wären noch gut, um die Sache relativ klar zu gestalten oder den Sack zuzumachen, aber ich war erstmal sehr, sehr happy und eins dieser Spiele, was man die letzten Jahre wenig hatte, auch nur eine 1-0-Führung, aber du hast ein unfassbar gutes Gefühl und Vertrauen. Ne?
Und jetzt sag mir mal, wann hattest du das letzte Mal so ein Gefühl gegen Greuther Fürth?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wann ich grundsätzlich sowas hatte, das müsste gewesen sein, ja, so vor dem Spiel gegen Dresden, wo wir aufgestiegen sind, auf jeden Fall nicht unter Kwasniok, selten unter Kwasniok, muss ich sagen. Also unter Kwasniok hatte ich immer das Gefühl, wir können, also da gab es das mal so phasenweise, aber diese Phasen haben immer aufgehört. Ich meine, jetzt 7 Spiele in Folge ist natürlich krass, ne? Aber ehrlich gesagt, es sind für mich nicht nur 7 Spiele in Folge, die wir gewonnen haben, sondern selbst wenn du die ersten Spiele mit der Niederlage gegen Düsseldorf, wo wir die bessere Mannschaft in Unterzahl waren, Leverkusen, die bessere Mannschaft in Unterzahl, machen noch ein Tor, laufen 5 Kilometer mehr. Das zähle ich auch voll rein. Und du kannst auch, ja, selbst das 0-0 dann gegen, was war das noch, Nürnberg und so. Da wird es auch schon dünn. Es gibt diese Saison kein Spiel, wo ich nicht das, also ne, das ist so
eine grandiose Leistung. Ich habe deine Message verstanden. Ja. Das Ding ist, das hat sich bestätigt, weil du hast jetzt selbst trotz meines Hinweises den Fürth-Fluch immer noch nicht auf parat gehabt. Das heißt, auf einmal ist der wie weggeblasen gewesen. Ich habe den in dem Spiel auch nicht mehr parat gehabt, ne? Weil vorher haben wir immer.
Der war früher, eher auswärts, ne? Schon immer.
Ja, trotzdem auch zu Hause. Also wir haben ja insgesamt gegen Fürth nicht wirklich viele Spiele in der Historie gewonnen. Und ich habe immer gegen Fürth so ein ganz mieses Gefühl gehabt, auch vor diesem Spiel tatsächlich.
Okay, dann
auch.
Kann ich es dir genau sagen. Das letzte Mal, als ich das nicht hatte, war, als wir 5-0 gegen Fürth gewonnen haben, nachdem Wilfried Finke gestorben ist oder so?
Ja, das sagst du, die Geschichte erzählst, hast du schon oft erzählt. Das war nach Wilfried Finkes Tod, glaube ich.
Ja, wer war da
Trainer? War das Baumgart? Wie gesagt, auch und noch? Das hatte ich in der Halbzeit gar nicht das Gefühl, dass dieser Fürth-Fluch quasi kommen könnte und wir in der zweiten Halbzeit irgendwie noch einbrechen oder keine Ahnung was. Ne?
Den habe ich auch nicht gesehen. Ich gucke gerade mal, das war also 2023, das müsste unter Kwasniok gewesen sein.
6-0 schreibt Montag sogar.
Nee, 5-0. Oder? Ah, nee, Quatsch, 5-0 haben wir. Scheiße, das war, wo wir verloren haben. 5-0, auf falsches Datum geguckt hier. wann haben wir den? Warte mal.
Boah, ist das lange her. Hier steht 2018, 2019 unter Baumgart.
2. Februar 2019, das war unter Baumgart, genau. Da habe ich das letzte Mal gegenführt.
Der Chat war schneller als du.
Ist ja
nicht, du musst einfach, brauchst gar nicht recherchieren. Quatsch einfach weiter. Ja, Chat richtet das schon.
Ja. Damals übrigens wir 2. und die 13. am 20. Spieltag. Ja. Und wo es da hinging, wissen
wir
alle.
Ich bin mal gespannt, wie es in der Rückrunde in Fürth sein wird. Zu dem jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Dass man dort endlich auch mal gewinnen kann. Aber mal gucken. Aber zweite Halbzeit, wie gesagt, da wolltest du ja gerade weiter ansetzen.
Ja, lass uns auch die Sprachnachrichten machen. Der Chat fordert sie wieder. Ne?
Ja, Dominik hat eine geschickt zum Beispiel.
Dann sparen wir uns Mona für das Ende auf. Ah, nee, das war ja das Intro, das heutige Intro wurde ja von Mona präsentiert. So ist es richtig. Presented by Mona übrigens, genau. Ja. Dann machen wir, ich habe jetzt hier Jonathan als Nächsten.
Jonathan kannst du auch machen.
Den können wir machen.
Podcast. Ich war natürlich auch bei der zweiten Mannschaft vom SC Paderborn live in der Arena gestern. Sprich am Sonntag. Und da hat Paderborn 3-1 verloren gegen den Bonner SC, was sehr ärgerlich ist, muss ich wirklich sagen, obwohl im Stadion auch eine mega gute Stimmung war, muss ich wirklich sagen. Ja, dann sage ich mal so, Hauptsache Paderborn 1, die erste Mannschaft hat gewonnen.
Ja, klassisch, habe ich mich jetzt hier verklickt, waren mehrere Spieler.
Der hat zwei geschickt, ja. Eine zum Spiel oben, also ist die da drüber, ist die zum Spiel der Profis und da drunter die zum Spiel der zweiten Mannschaft.
Na gut, da muss man jetzt mal improvisieren können. Ist ja nicht schlimm, dass ich hier liegt ja an mir, ich habe die falsche Reihenfolge gewählt, aber dann müssen wir das Segment kurz vorziehen. Jonathan berichtet, war ja im Stadion, die zweite Mannschaft hat leider 1-3 gegen den Bonner SC verloren, ist aber im Moment gar nicht so dramatisch, auch wenn es im Moment nicht so gut läuft, aber man hat 17 Punkte, liegt auf Platz 11. Nach 14 Spielen, das heißt bei 18 Mannschaften, auch hier gilt ja dann, dass man mit 40 Punkten, ja gut, da wird es knapper, weil drei Mannschaften absteigen und eine Mannschaft Relegation spielt oder zumindest so auf der Kippe steht, glaube ich. Aber also es können bis zu 4 Mannschaften absteigen. Nichtsdestotrotz sieht das noch halbwegs ganz gut aus, dass man irgendwie vielleicht sich diesen 40 Punkten dann auch nähert und ja, im Moment ist da nicht so die große Serie drin. Letzte Woche hattet ihr ja auch, glaube ich, im Podcast erwähnt, hat man dann 2-0 gegen Düsseldorf ja gewonnen und wir 3 Punkte geholt. Also durchwachsen, aber Mittelfeld. Ne? Genau, dann haben wir das auch abgehakt. Und jetzt hören wir dann mal, was Jonathan zum Spiel gesagt hat.
Krass, hier ist euer Jonathan. Paderborn hat mega geil gespielt. Wo ich gesehen habe, dass Schalke verloren hat, habe ich mich so auf das Spiel gefreut. Richtig geile Vorfreude hatte ich, muss ich wirklich sagen. Paderborn hat dann auch abgeliefert. 2-1 gewonnen. Wir sind jetzt Spitzenreiter, hey, hey, hey. Spitzenreiter, hey, hey, hey. Muss ich wirklich so sagen. Richtig geil, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, dabei zuzuschauen. Felix Jötze hat verlängert. Das einmal und das freut mich. Tschüss.
Ja, ein glücklicher Jonathan. Eine sehr treue Seele, der Jonathan, ne? Gleich erste Mannschaft und zweite Mannschaft an einem Wochenende. So kann das doch laufen. Da könnt ihr euch ein Vorbild nehmen. Dann machen wir mit dem Dominik weiter. Ich freue mich. Auch Dominik
hat nur eine geschickt.
Stimme mal wieder zu hören. Genau, hier kann ich nichts falsch machen und hat sich auch an die Zeit gehalten. Also wunderbar, besser geht's nicht. Los geht's.
Ja, 7. Sieg in Folge, Spitzenreiter. Wahnsinn. Ja, auch wenn wir mal Phasen in den Spielen haben, wo wir nicht so gut sind, diese Spiele ziehen wir. Jetzt in der letzten Saison hat man gesehen, da waren wir die Spiele eigentlich immer überlegen, besser und haben die Spiele teilweise wirklich verdaddelt. Und das machen wir diese Saison nicht. Wir ziehen diese Spiele. Und das ist einfach Wahnsinn. Das könnte ja der Unterschied oder der kleine bzw. große Unterschied zur letzten Saison sein, dass es dann ja zum Schluss dann doch für die höheren Plätze reicht. Aber man muss sehen. Erstmal jetzt die 40 Punkte schnell voll machen. Wenn wir so weitermachen, haben wir die Weihnachten voll. Ja, und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ne? Spieler des Spiels übrigens Lauren Kurda. Absolute Maschine. Bester Mann. Wirklich. Hammer. Ciao.
Schön, dass der Running Gag immer wieder noch läuft. Aber irgendwer von uns hatte doch vorher auch mal darüber gesprochen, dass der SC Paderborn gegen Abstieg spielt diese Saison, oder? War das nicht so? Nee, am Ende doch nicht.
Von uns? Wer denn von uns?
Weiß ich nicht.
Habe ich nicht sogar dieses Mal optimistischer getippt als du?
Ja, klar.
Ja, was habe ich denn getippt? Schon vergessen.
Aber ich habe
drei oder sowas. Getippt,
vier.
Ja.
Ging ja kaum schlecht, ist schlimmer.
Ja, also ich wollte mal zu der Sprachnachricht von Dominik sagen, das ist ja tatsächlich so, ne? Also dieses Spiel sieht man auch ganz gut. Ganz ehrlich, jetzt, also da nutzen wir vielleicht kurz die Gelegenheit, um mal wieder weiter im Spiel vorzuschreiten. Das passt nämlich ganz gut, finde ich.
Keine Angst an die anderen, die kommen noch.
Die kommen noch, die Sprachnachrichten, wenn ich es nicht vergesse.
Ich denke dran.
Ja, genau. Aber ich finde, das passt ganz gut, weil er einen Punkt angesprochen hat, der, glaube ich, vielen ich glaube, diesen Spruch habe ich zigmal gehört am Wochenende. Das wäre so ein Spiel gewesen, was man auch letztes Jahr verloren hätte. Und wenn man sich dann die zweite Hälfte mal anguckt, wie die auch gestartet ist, also auf einmal kann Fürth kontern, ist wieder dabei, hat sich voll reingehangen. Ich will aber jetzt nicht behaupten, dass es so brenngefährlich war. Das Einzige war dann wirklich diese wo Simon gerade noch die Arme hochgekriegt hat und Regota irgendwie so fast am Elfmeterpunkt da den Ball drauf gepfeffert hat. Das war wirklich sehr brenzlig. Und dann gab es, glaube ich, noch eine Gelegenheit, wo Silla, der wusste ich auch nicht, dass der das erste Mal jetzt eigentlich so viele Minuten gekriegt hat bei Fürth, im Strafraum den Ball irgendwie auf der Linie schon einen Meter vom Tor noch. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat ihn noch weggeschossen, glaube ich, aber da hätte er den noch fast reinschießen können. Da waren zwei Gelegenheiten, wo du auch einfach mal den Ausgleich hättest ziehen können, ne?
Ja, aber ob wir das jetzt letzte Saison verloren hätten.
Ja, verloren Ahnung. Nicht, aber das war schon knapp ein bisschen. Jetzt auch in dem Spiel, ne? Also da hat sich wirklich ja jeder nochmal reingeworfen, so hat Kettemann es nachher gesagt, dass das jetzt kein Glück war, sondern, ne, weil jeder, das würde ich auch voll unterschreiben, 500% sich reinwirft, aber ganz ehrlich, mit ein bisschen Pech in dem Moment hätte es einfach klingeln können. Ne? Da hat nicht viel gefehlt.
Ja, das stimmt. Aber
hast natürlich mit Simon, ist, also ne, wenn man das, den Faktor Glück vielleicht dann doch mal rausnimmt, du hast halt auch dieses Jahr, muss man einfach so sagen, den Simon im Tor stehen, der sicherlich nicht nur ein Tor verhindert hat, sondern schon fast eine zweistellige Anzahl vielleicht oder zumindest mehr als eine Handvoll. Da bin ich mir sehr sicher. Also das waren schon auch in dem Spiel
zumindest die Aktionen dabei. Ja, klar. Also wären wir krass wenig Gegentore gefressen, in den meisten Spielen gar keins. Also eine lange zu Null-Serie gehabt. Und der ist einfach von der Präsenz her eine andere Nummer. Das ist so. Ich meine, Schubert hat es super gemacht gegen Leverkusen, finde ich. Du warst ja ein bisschen skeptischer, wenn ich das so verraten darf.
Bei wem?
Bei Schubert im Tor gegen Leverkusen.
War ich sehr skeptisch, ja.
Und ich war auch sehr. Aber der hat es auch super gemacht, aber es ist trotzdem einfach eine andere Nummer. Also Simon strahlt insgesamt eine größere Ruhe aus. Nochmal ein anderes Level. Ich kann es aber schwer fassen, wie ich das. Also ja. Ich kann es schwer in Worte fassen. Die Abwehr scheint mir auch insgesamt kompakter zu stehen. Wobei sie gegen Leverkusen auch stark war. Ne? Also ich war, keine Ahnung, aber ich bin, also ich würde das unterschreiben, dass wir da nochmal ein höheres Level einfach jetzt auf der Stammtürhüter-Position haben.
Vielleicht nochmal dazu, weil ich ja beide Spiele vom Fernseher gesehen habe. Ich fand, also was das Thema Strafraumbeherrschung angeht, da war schon Bofing, fand ich nicht so doll. Schubert, auch gegen Leverkusen hatte ich immer das Gefühl, mein Gefühl, er klebt da mehr an der Linie, hat da auch aber auch ein paar Glanzparaden gezeigt.
Schubert ist ein absoluter Liniengoalie.
Gegen Leverkusen. Und bei Simon fallen mir jetzt am Wochenende gegen Fürth auch wieder zig Standards ein, wo der rauskommt, den Ball fängt und das Thema ist gegessen. Ne? Also diese Sicherheit finde ich bei Simon super. Schubert hat mich gegen Leverkusen auf der Linie sehr überrascht, also war richtig gut. Also viele, ne, gerade so die Situation auch, wo, ich weiß gar nicht mehr, rechte Angriffsseite, also von ihm aus gesehen, links im Strafraum und dann Beine noch hochbekommen, Arme hochbekommen, da hat er 2-3 Aktionen gehabt. Aber wie du schon sagst, ich finde Simon in Summe und die Abstöße von Schubert fand ich, also lange Bälle fand ich von ihm präziser. Da hat Simon jetzt am Wochenende ein, zweimal so ins Ausgesemmelt. Also es ist jetzt nicht so, dass der, ne, also ich glaube, die beiden, das ist schon noch in Reichweite, aber der Simon wirkt für mich, was Strafraumbeherrschung angeht, deutlich weiter, sicherer, strahlt mehr Ruhe aus, wie du gesagt hast, und hat dann trotzdem ja auch diese extrem guten Reflexe, wie auch, das weiß nicht, ob das in der ersten Hälfte war, als Fürth einen Angriff hatte und er dann noch das linke Bein wirklich so gerade perfekt in den Weg bekommt. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, da waren schon 3-4 Aktionen.
Das hat aber Kwasniok auch schon so charakterisiert. Ne? Schubert ist der Oldschool-Keeper, der auf der Linie richtig stark ist, der aber das ganze moderne Spiel nicht so präsent hat, ne? Also nicht so gut drauf hat. Also das heißt ja nicht, dass es gar nicht kann, aber ne, so wie du auch sagst, ist auf der Linie wirklich eine Mauer im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hat dafür halt dieses moderne Fußballspiel nicht so anerzogen bekommen. Bei Pelle hatte er genau das Gegenteil, hat gesagt, der ist ein super mitspielender Keeper, der hat einfach das Problem natürlich nachher gepaart mit der Verunsicherung und eventuell dann vielleicht dann doch auch ein paar Defiziten, wie auch immer man es ausdrücken möchte, dass er halt dann flapsige, leichtsinnige Fehler drin hatte. Der hat ja auch richtig starke Saves. Ich habe mir im Zusammenhang nochmal vor dem Fürth-Spiel nochmal Videos angeguckt, Zusammenschnitte von Pelle Bofing. Da gibt es schon richtig starke und fette Saves im Trikot des SCP. Aber du könntest halt genauso gut noch ein Video mit Slapstick-Einlagen quasi wahrscheinlich dagegen laufen lassen. Und das ist einfach das Problem bei ihm. Und so, und das hast du jetzt mit Simon nicht. Natürlich hat er auch hier und da noch eine Schwäche. Ich meine, der ist 18 oder 19 Jahre alt. Klar hat er das. Aber er ist einfach ein komplettes Paket. Und du merkst einfach, dass er auch von einem Profiverein, also von einem gestandenen Bundesliga-Verein kommt, mit einer großen Historie, eine super moderne Ausbildung hat und ein Spiel mit so jungen Jahren schon leiten und lenken kann von hinten. Ne?
Das schon. Ich finde es auch gerade nochmal ein dritter Kontrast, der mir einfällt zu Riemann oder so, ne? Weil der Chat gerade schreibt, ne, Riemann als Rechtsaußen. Ich glaube, da ist ein Simon nochmal, der dann aber auch irgendwo so eine rote Karte sich dann einfängt, ne? Also der Riemann. Das ist auch nochmal, also finde ich auch bemerkenswert, wie Also ich könnte dir jetzt, wenn ich die beiden nebeneinander sehen würde, würde ich sagen, da liegen jetzt nicht irgendwie 15 Jahre Profisport dazwischen, was so eine Souveränität und Ausstrahlung angeht. Also der Riemann hat ja schon so ein bisschen mehr Ausstrahlung ins Tor gebracht, als er dann da war, aber auch so eine gewisse Wildheit oder auch eine unorthodoxe Art. Und bei einem Simon habe ich das Gefühl, der hütet seit 10 Jahren ein Zweitligator mindestens.
Oder sogar ja, Bundesliga. Also total entspannt, was? Aber ja. Auch unfassbar ehrgeizig. Ne? Hast du ja. Dann am Spiel gesehen, der Erste, der zur Kurve gerannt ist quasi.
Ja.
Und
der Pater Lipper schreibt im Chat, Simon, in meiner Erinnerung, der stärkste Keeper, den wir je hatten. Da würde ich mich anschließen. Also,
naja.
Mir fallen viele gute ein. Ne? Was weiß ich, wie hieß er denn noch? Kaspar Jensen? War das nicht auch ein Tor?
Ja, da würde mir jetzt eher Zingerle einfallen.
Zingerle, Lukas, ja.
Kruse. Die alle ihre Vorteile hatten.
Ja, Kruse, okay, das ist nochmal, Kruse ist ja sowieso eine Ikone für sich, den will ich jetzt hier nicht kommentieren, aber ich sag mal, ein Zingerle oder ein Hut hatten beide auch ihre ganz klaren Defizite, immer schon, die ganze Zeit über. Die hatten natürlich eine Phase in der Bundesliga, war glaube ich Zingerle, ne, überwiegend im Tor. Oder war das mit Hut? Nee, war Zingerle, glaube ich, noch Bundesliga Baumgart, ne? Das waren gute Torhüter, ohne Frage, aber ich glaube, Dennis Seim in dem Alter ist sogar nochmal eine Nummer drüber.
Ja, natürlich ist er eine Nummer drüber. Also ja. Der wird bald Stammtorwart bei einem
Bundesliga-Verein jetzt schon. Sein. Er ist jetzt schon.
Ja, ja, der ist jetzt schon da drüber, genau. Na klar. Ja. Ich wollte ja auch den Satz zu Ende führen.
Sorry,
ja. Kein Vorwurf. wirklich kein Vorwurf, weil das in der Diskussion halt immer so auch passieren kann. Das ist eine logische Konsequenz der jahrelangen Aufbauarbeit. Wir haben immer darüber gesprochen, ne? Das Thema hatten wir schon oft. Wann kriegen wir mal so Talente wie im Feld oder auf der Trainerbank, wann kriegen wir die auch mal auf der Torwartposition? Mhm. Und das ist jetzt soweit, auch wenn der erstmal nur ausgeliehen ist. Ja. Ne? Aber trotzdem, das hat der Verein die letzten 10 Jahre einfach auch aufgebaut, dass dieses Image da ist, dass solche Spieler jetzt auch dann kommen oder ausgeliehen werden zu müssen. Das ist echt cool und auf der Torwartposition immens wichtig. Also das haben die echt, das war ein kluger Schachzug. Ich glaube, den hatte auch Benny Weber noch getätigt, ne?
Ja.
Ja.
Von uns.
Spannend. Und das zeigt, das wird jetzt jedem anderen talentierten Keeper in der Folge zeigen. Paderborn ist eine gute Adresse. Da kann ich hinkommen. Da spiele ich auch, wenn ich 19 bin. Aber wenn ich gut bin, spiele ich da. Ne? Das werden die sich dann dreimal überlegen, ob die sich in Leverkusen für 3 Jahre auf die Bank sitzen und warten, bis dann der Stammtorhüter irgendwann seine Karriere beendet. Klar, die Kohle ist natürlich verlockend, aber trotzdem, also ich bin da sehr angetan. Und das ist ja eine Gesamtentwicklung im Verein. Ne? Auch wenn du siehst, was da wieder an Spielern nachgekommen ist. Auch die ganzen letzten Jahre, immer wenn wir Leistungsträger verloren haben, dieses Loch eigentlich, das Vermeintliche, konnten wir bisher immer stopfen. Ne?
Dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe ja insgeheim, dass Dennis Seimel vielleicht doch noch ein Jahr dranhängen darf, wenn wir dann vielleicht auch in einer anderen Liga spielen, damit er einfach auch ein bisschen Bundesliga-Luft schnuppert und in Stuttgart eventuell noch ein anderer.
Sowas haben wir schon öfter gekauft und dann sind sie zu anderen Bundesligisten verkauft worden.
Soll Nübel denn so dringend weg da in Stuttgart? Also
Nübel will ja schon mal nochmal Bayern-Keeper werden. Ne?
Ist er denn auch nur ausgeliehen gewesen? Immer noch? Nee.
Mhm.
Ich dachte, haben die den nicht schon längst fest verpflichtet, dachte ich. Mein Gott, aber Bundesliga ist halt gar nicht mein Metier, ne? Also juckt mich halt überhaupt nicht, solange wir da nicht spielen und selbst dann.
Siehst du, Nübel ist nur geliehen.
Ist nur geliehen, so wie, also quasi das gleiche wie bei uns, ne?
Ja. Ja. Ja, also. Aber
es kann ja auch Nübel dann gerne zu uns kommen, wenn Bayern den nicht braucht. Und dann würde ja auch passen.
Du meinst zu seinem Jugendverein.
Zu seiner Heimat, in seine Heimat zurück, würde ja auch passen. Ich bin mal gespannt, ich glaube, das wird noch spannend. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass Bayern gerade, wenn man sich die anguckt, dringend einen neuen Torwart braucht, weil die so viele Gegentore kassieren.
Nicht wirklich.
Also, ja.
Ja. Ist so, also.
Na gut. Okay, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Also, wir haben auf jeden Fall dann unter anderem dank Dennis Seimen kein Gegentor kassiert. Und mitten in die Gesänge Paderborner Hurensöhne von den Fürther Fans hat dann ja. Philipp Bilbia, ja, wir sind ja explicit, ich darf das ja sagen, hat dann Philipp Bilbia, also ein.
Das 2-0 geschossen.
Ja, geschossen ist jetzt übertrieben. Ist hineinspaziert, hochgestiegen.
Er wurde quasi, ihm wurde der rote Teppich ausgerollt.
Ja, so kann man sagen.
Und hat gesagt, hier, du hast schon 7 Tore geschossen. Willst du dein 8. im 6. Spiel in Folge schießen? Bitteschön, wir laden dich herzlich ein.
Ja, also ganz ehrlich, aber das ist schon. Naja, also
man. Er war komplett blank.
Der ist da durchgelaufen. Jetzt fällt mir kein passender Vergleich ein, aber.
Franz Beckenbauer hatte früher gesagt, wie ein Storch in der Sommerfrische.
Ja. Ja, so das Stift.
Er hätte auch spazieren können, wäre trotzdem zum Torschuss gekommen.
Es ist ja nicht mal so, dass ihn irgendwer bemerkt hätte, bis der Ball im Tor war. Also wirklich so mustergültig, wie er da durchläuft, hochsteigt und wie Klaas ihn auch. Also Klaas hat ja auch die Vorlage bekommen. Ich weiß gar nicht, wer hat den Ball auf Klaas gespielt, rechts.
Habe ich jetzt gar nicht.
Obermeier oder so, ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, naja, wie auch immer. Aber Klaas konnte ja auch eine halbe Stunde gucken, wie Bilbia von hinten angelaufen kommt. Der springt Hochköpfchen ein, als wenn das irgendwie 3-0 Aufwärmen ist. Ne? Also oder könnte auch Castaneda gewesen sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wer das war. Der Doppelpass Castaneda von dem Spiel. Aber
ja.
Ja, also das war eine Einladung von Fürth, die wir dankend angenommen haben, oder andersrum formuliert, ein genialer Laufweg und geniales Auge von Bilbia, ein Stürmer, der da stehen muss, wo er steht und den Konter auch eingeleitet hat. Vielleicht ist es einfach auch unsere Überlegenheit, aber
Es war verdammt gut gespielt, finde ich. Ja, also den, genau, steht da auch im Chat, den Konter hat er quasi mit eingeleitet, der Bilbia. Ja. Ist in einer absoluten Megaform. Ich muss immer noch schmunzeln über das Urteil vieler Menschen nach den ersten paar Spielen über ihn, als hätte er das sich so zu Herzen genommen. Und wenn es so ist, ist es ja auch dann okay. Und seitdem netzt er, wie er will. Und er hat ja sogar noch deutlich mehr Chancen. Also wenn man jetzt wieder die kritische Schiene anlegen will, könnte er schon über 10 Tore haben. Aber ist geschenkt, spielt wirklich einen richtig guten Fußball. Auch nach hinten im Mittelfeld, finde ich, ist er stark.
8 Buden oder was hat er jetzt?
Jetzt hat er 8 Tore.
Ja, das ist schon krass. Also, wer da noch meckert und übrigens auch Anfang der Saison ist ja auch immer mal wieder über Marino gemeckert worden, weil er vielleicht die eine oder andere Bude nicht gemacht hat, jetzt bei dem Spiel vielleicht die Szene, wo er drüber geschossen hat. Also, meine Prediction ist, dass vielleicht Marino, jetzt gehe ich wieder, aber egal, ich gehe all in, ne? Dass Marino die Ablösesumme von Ansa vielleicht nochmal toppen wird. Ich finde den Typen einfach mega geil.
Körperlich dann auch richtig gut, ja.
Also das Spiel gegen Leverkusen, ja, ich war ja beim Podcast nicht dabei, deswegen entschuldige ich dann nochmal den Exkurs in die letzte Woche. Ey, der kommt gegen einen Bundesligisten rein. Und du hast körperlich das Gefühl, er ist der Bundesligist und die Leverkusener sind so ein bisschen hängen geblieben oder so. Gut, waren die in dem Spiel auch, aber wie der sich da durchgetankt hat gegen Leverkusen teilweise, ne? Filigran schon fast, ja, bei der Körpergröße und Stabilität, der Kopfball, ja, auch wenn er ein bisschen, aber einfach körperlich, das, nee, ohne Scheiß, wo wir die Jahre Bundesliga gespielt haben und das Gefühl hatten, wir haben da irgendwie so 40 Kilo Heringe, die dagegen so Mülltonnen spielen, da hast du bei ihm jetzt echt das Gefühl, das ist Athletik, Kraft und Talent gepaart, ähnlich wie halt auch bei Ansa so ein bisschen. Aber ich finde es bei ihm nochmal ein anderer Typ. Ne? Ist jetzt, klar, kannst du jetzt auch vielleicht nicht hundertprozentig vergleichen, aber ich finde ihn super. Und ich glaube, der wird seine Buden machen und der wird ein paar Tore hier schießen. Also
ja, der wird also spätestens nächste Saison richtig durchgehen. Aber ich glaube auch, ich bin bei dir, der hat ein großes Talent. Der wird in der Rückrunde, ich glaube, der wird einige Tore noch schießen diese Saison.
Und die Leute, die jetzt meckern, sollen einfach die Klappe halten, damit er sich hier wohlfühlt und hier noch lange bleibt. Das würde ich mir wünschen. So.
Ja, wir haben danach verlangt, dass Stürmertalente kommen. Wir haben einige junge Spieler geholt, wo wir noch nicht wussten, zu was sie in der Lage sind vor der Saison, als wir darüber gesprochen haben. Für mich wieder komplett unbeschriebene Blätter waren das. Und alle haben bisher mir Dinge gezeigt, die mich egal ob das Betzner war in seiner Phase, wo er gespielt hat, Copato hat auch schon gute Ansätze gezeigt gehabt, finde ich. Aber Marino ist schon für mich einfach ein Typ, der merkst du jetzt schon, auch wenn der noch nicht die Dinge alle macht, ist er fast immer da, wo er, wie man so schön, wie du gerade bei Bilbia gesagt hast, wo ein Stürmer sein muss und auftauchen muss. Der hat einen richtigen Riecher für diese Situation. Ja. Und wenn er dann noch ein bisschen abgeklärter wird, technisch vielleicht noch ein bisschen feiner in der Annahme oder in der Abnahme wird, so ein Grimaldi-Ding entwickelt, ne, den du einfach den Ball nur auf den Kopf vorm Tor werfen musstest und der den irgendwie aufs Tor gebracht. Dann bin ich bei dir, können alle Fans des SC Paderborn noch viel Freude mit dem haben.
Ja.
Passt auch, finde ich, gut mit Bebia zusammen vorne.
Ja.
Also, aber insgesamt passt das in dieser Saison wieder sehr gut mit der Mannschaft.
Ja, ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, dass wir in den letzten Jahren gesagt haben, ja, wenn der mit dem spielt, das hat diese Diskussion führen wir dieses Jahr gar nicht, weil es völlig egal ist, wer mit wem spielt vorne, ne?
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Stimmt, haben wir sehr selten bisher in dieser Saison gesagt. Überhaupt den Fokus diese Saison gar nicht mehr so auf diese Stürmer-Thematik, ja.
Ja, genau, letztes Jahr, ich erinnere mich noch zu Saisonbeginn, wir brauchen noch einen Stürmer, wir brauchen noch dies, wir brauchen noch jenes. Wir sind verwöhnt. Aber dann, in diese gute Phase von Fürth dann direkt das 2-0. Und dann wurde viel gewechselt. Man hatte so das Gefühl, dass Jonas Sticker kam wieder rein, Ruben Müller kam rein, Tigges Werner. Ich erinnere mich dann noch an eine gute Szene von Werner irgendwann. Und das Spiel ist einfach so wirklich so hingestrudelt, bis dann auf einmal in der 90. Minute, ich habe schon gerade gar nicht auf den Rechner geguckt, wo ich geguckt habe, sondern ich habe irgendwas ins Handy getippt und auf einmal hörte ich nur den Kommentator so laut reden. Im Stadion natürlich nichts gehört, also Stadionton war jetzt unbeeindruckt davon, weil die Fürther waren nicht so hörbar und auf einmal steht es 2-1. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Und mein erster Gedanke, du kannst es gerne korrigieren, was es deiner war, aber mein erster Gedanke war, nicht, das verlieren wir noch oder wir gewinnen das nicht, sondern mein Gedanke war, letztes Jahr hätten wir das jetzt noch nicht, also wäre es letztes Jahr, würden wir jetzt noch eins kassieren. Hundertprozentig, das war mein Gedanke. Ne? Das, was Dominik war es vorhin auch eben gesagt hatte. Ne? Ja.
Siehst du, da habe ich Glück gehabt, da bin ich entspannter durchs Leben gegangen, weil ich da auf dem Weg zurück war vom Roadhouse nach Hause und das Tor quasi nicht mitbekommen habe. Und als ich aus dem Auto stieg, stand da 1-2 und das Spiel war aber auch schon abgepfiffen.
Ach du Scheiße, ja gut, okay.
Also 2-0 habe ich alles, das war alles fein, habe ich alles mitbekommen und dann habe ich mir einfach diesen Stress gespart der letzten 10 bis 15 Minuten, weil ich so sicher war, dass wir es gewinnen. Und weil die Kinder auch nach Hause wollten und nicht mehr in dem Roadhouse sitzen wollten.
Na gut, okay.
Nach Hause gefahren bin.
Dennis Rebeni wurde noch eingewechselt, habe ich noch vergessen, hat noch eine gelbe Karte bekommen, weil er Bilbia einfach umgerissen hat.
Das Highlight von Dennis, ja.
Ja.
Schade, dass der sich in Fürth auch nicht mehr wieder hat fangen können bisher. Naja.
Ja. Und dann hat sich der Coach von Fürth irgendwie gesagt, ja, die spielen die ganze Zeit auf Zeit. Und jetzt gibt es so 5 Minuten Nachspielzeit. Hat man sehr gut gehört im Ton, weil er das einfach wahrscheinlich direkt in ein Mikrofon gebrüllt hat, so ungefähr. Finde ich eine absolute Frechheit. Also Zeitspiel ist das, was Düsseldorf hier gemacht hat, als sie in Überzahl geführt haben und wir noch einen Anschlusstreffer gemacht haben und die dann irgendwie wirklich jede Bewegung hingezogen haben. Ich habe in diesem Spiel und auch im Spiel gegen Leverkusen überhaupt keinen Anlass gesehen, ansatzweise so viel nachzuspielen, selbst nach der neuen Auslegung nicht. Also die 2 Minuten gegen Leverkusen, um dann nochmal drauf zurückzukommen, waren der größte Witz, den ich je gehört habe. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Die Halbzeit geht 15 Minuten, Verlängerung. Ich spiele 2 Minuten nach, das ist mehr als 10% der Spielzeit von diesen 15 Minuten. Es hat ein Tor gegeben, glaube ich, ja, oder 2 Tore gegeben, wahrscheinlich hat er deswegen 2 Minuten nachgespielt. Bis dato hat es ja gar kein Tor gegeben. Also bis zu dem Zeitpunkt, bis zur Nachspielzeit, hat es ja gar kein Tor in der zweiten Hälfte gegeben. Der Ausgleich war ja noch in der ersten Hälfte der Verlängerung. Warum gebe ich da 2 Minuten, also mehr als 10% der Spielzeit on top? Das wäre jetzt ja so, wie wenn ich nach 45 Minuten 5 Minuten Nachspielzeit gebe. Ne? Das ist das Äquivalent dazu. Warum gebe ich da 2 Minuten Nachspielzeit? Wir haben gegen Leverkusen nicht einmal auf Zeit gespielt. Also das ist keiner liegen geblieben, hat einen Kampf gehabt, was in Unterzahl mit 5 Kilometer mehr nach 120 Minuten völlig legitim gewesen wäre. Wofür haben die da 2 Minuten Nachspielzeit bekommen, indem wir das Spiel dann verloren haben? Das verstehe ich null. Und ich verstehe auch null, wieso sich der Fürther Trainer, es hat gar kein Zeitspiel gegeben. Im Gegenteil, wenn ich mir die letzte Viertelstunde angucke gegen Fürth, haben wir ja überwiegend das Spiel noch gemacht. Das ist natürlich ziemlich ruhig gewesen, viele Bälle hin und her gepasst, aber ich habe da nicht einmal Zeitspiel gesehen. Also Auch die, also ich finde das, also ich wünsche unserer Mannschaft dann in dem Moment, dass wir Zeitspiel machen, weil sonst passiert sowas wie gegen Leverkusen. Aber das hat mich jetzt die letzten zwei Male extrem abgefuckt, diese Nachspielzeit da.
Ja. Ja, aber gut, das hatten wir jetzt schon öfter in dieser Saison, dass wir die nicht nachvollziehen konnten. Ne?
Also ja, gegen Düsseldorf, schreibt der Chat, gab es 2 Minuten, weil die nicht gewechselt haben bis dahin. Und jetzt gibt's 5 und wie gesagt, ich würde das ja verstehen, wenn wir bei jedem Freistoß und bei jeder Ecke und 3 gelbe Karten wegen Zeitspiel, aber das hat es überhaupt nicht gegeben, weder gegen Leverkusen noch gegen, waren wir einfach super fair unterwegs, was ich ja eigentlich gut finde, aber wenn ich das trotzdem bestrafe mit einer ellenlangen Nachspielzeit, dann kann ich auch Zeitspiel machen, ne?
Ja. Hast du recht, ja, ist ein valider Punkt auf jeden Fall. Ich finde es auch unnötig, ich weiß auch nicht, inwiefern das die Attraktivität des Spiels steigern soll.
Ja, es passiert natürlich viel so an Nachspielzeit, ne?
Ja, natürlich. Und die Werbeträger freuen sich auch, dass sie ihre Namen noch länger im TV sehen und so weiter. Ist mir schon alles klar. Und die zahlen dann auch mehr dafür. Aber ja, ich finde es auch unnötig. Also die 2 Minuten gegen Leverkusen waren eine absolute Frechheit in der Nachspielzeit. Das war komplett, aber... Ne. Da will ich mich nicht, bin ich, doch will ich als schlechter Verlierer dastehen, ist mir egal, wie man es einstuft. Das hat mal für mich ganz klar diesen Erstliga-Bonus, den Bekannten gegeben, um zu gucken, ob der Erstligist doch nicht noch durchkommt, den Lucky Punch setzen kann. Aber die in der zweiten Liga, die Dinger da, wo man echt 10 Minuten teilweise nur noch nachspielen lässt, also ich kann es auch nicht, beim besten Willen nicht nachvollziehen. Also
die 5 Minuten habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut, es ist ja noch nichts passiert, aber ja.
Bayer Leverkusen, ja, das stimmt, die haben, sind natürlich auch bekannt dafür, dass sie späte Tore schießen.
Ja. Ja gut, okay, aber dann ist ja nochmal alles gut gegangen, gab dann noch einen Schubser im Strafraum und was weiß ich und am Ende stehen 26 Punkte und nach 11 Spielen nur 7 Punkte verloren, sage ich mal, also nicht geholt, eine Niederlage, ja, was soll man dazu sagen, oder?
Also, und die Geburt eines Monsters haben wir erlebt.
Ich finde aber
das Monster von Löchgau, das hört sich schon cool an.
Maschinenmonster. Monstermaschine.
Monster von Löchgau, das Monster von Löchgau.
Was ist denn Löchgau? Ist das ein Ort?
Der erste Jugendverein von Laurin Kurda bei Ludwigsburg.
Komme ich da mal vorbei, wenn wir ein Auswärtsspiel haben, um mir das anzugucken? Ich hab heute bei der Arbeit irgendeine Stadt gefunden, die einfach so einen riesen Salzberg da in Osthessen hat. Ne? Da gucke ich auf diese Stadt.
Landkreis Ludwigsburg.
Ja, da hab ich auch gedacht, da muss ich doch mal anhalten. Oh, die haben Weinberge in Löchgau. Das sieht gar nicht so schlecht aus.
Ja, auf dem Weg nach Stuttgart kannst du das dann nächste Saison besuchen.
Ja, das stimmt, das ist sehr südlich, ne? Ja, das Regierungsbezirk Stuttgart ist es sogar, also da halte ich mal an, um das Monster von Löchgau zu suchen.
Ja, kannst du mal Laurin vorher schreiben, dass du seinen ersten Fußballplatz besuchen fährst, ob er einen Tipp hätte und ob du bei der Familie vielleicht noch ein Kaffeekränzchen machen kannst.
Nee. Also vielleicht schon.
Oder du fährst beim nächsten
Wir sind Auto, ja, ich fahre nicht, weißt du, das Problem ist, ich fahre ja nicht alleine. Also ich fahre das Auto, aber ich habe ja noch 3 bis 4 Leute dabei, die andere Getränke konsumieren und dann ist man nicht so gern
gesehen. Die können ja dann draußen im Vorgarten warten und sich dann ein Festivalzelt aufstellen oder so Campingstühle raus. Ja. Wenn du den Kaffee Frankfurter kannst, gibt es sowas auch in Stuttgart, na egal.
Ja. Da gibt es doch bestimmt wieder irgendeine Beziehung zwischen Löchgau und Paderborn, die kriegen wir doch bestimmt wieder irgendwie hin.
Ich glaube
nicht. Da ist doch mal irgendwer vorbeigegangen im 30-jährigen Krieg und hat da irgendwelche Sachen von A nach B getragen. Ne? Ja. Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall ist Paderborn älter, glaube ich. Ne? Im Zweifel.
Ach, gut. Ja, was du immer so, ja, bestimmt.
Ja, Paderborn ist schon eine geile Stadt, die von der Tabellenspitze grüßt und nächste Woche vor der Länderspielpause, die schon wieder ansteht, dann nochmal beim Tabellen 18. mit der mit 7 Punkten, also mit 19 Punkten weniger und ja, eine Tordifferenz von -12.
Du hast eine Sprachnachricht noch vergessen.
Auf Platz 18 steht der SFC Magdeburg. Ja, stimmt, ich habe die wirklich vergessen. Wen haben wir denn noch?
Wir haben doch eine Premiere gehabt. Ich glaube, der Kollege hat vorhin auch schon gefragt, ob die Sprachnachrichten schon waren. Von Hannes. Dann geht allerdings auch 1,43, ne? Also, aber du hast ja vor der Sendung gesagt, die spielen
neue, aber seine erste. Neue sind unbegrenzt, ne? Also jemand, der zum ersten neue Mal sind da ist.
Oh, jetzt schickt demnächst einer 12 Minuten.
Ja, außer Tasty Marshmallow, der hat 38 Sekunden. So, dann legen wir jetzt der los.
Arme Tasty.
Ich weiß ja nicht, was drinsteht, aber vielleicht sagt der Hannes ja auch was, wie er jetzt nach vorne blickt. Dann kriege ich den Bogen hin.
Ne, zum du Magdeburg. Kannst ja ein Transkript ansehen machen,
ja, moin,
und in der Zeit noch über was anderes reden und das dann nebenher lesen und gucken, ob du das alles.
Nee, das machen wir nicht. Wir lassen den Hannes direkt sprechen.
Alles klar, viel Spaß, ich gehe in der Zeit mal aufs Klo.
Los geht's.
Erstmal liebe Grüße. Ich bin normalerweise stiller Zuhörer, aber in so schönen Zeiten kann ich mich dann doch auch mal zu Wort melden. Ja, ich bin richtig heiß aktuell, super euphorisch. Ich war gegen Fürth da, gegen Leverkusen, gegen Bielefeld. Bin richtig aktiv aktuell, weil es einfach Spaß macht, dieser Mannschaft zuzugucken. Das soll nicht heißen, dass ich nur in Siegesserien ins Stadion gehe. Das stimmt überhaupt nicht. Aber gerade macht's richtig Bock. Wir haben eine richtig, richtig geile Truppe. Und das ist ein Zusammenspiel aus allen, auch wenn man ein paar Leute hervorheben kann. Ich bin ein riesen Kurda-Fan, ich bin ein riesen Mika Bauer-Fan. Bebia sowieso schon immer gewesen. Und ja, das macht richtig Spaß aktuell, dieser Mannschaft zuzugucken. Und auch wenn ich pessimistisch war, nach Kwasniewski Abgang und Ansa und Zehnter, die individuell vielleicht doch noch einen Tick besser waren, bin ich jetzt so langsam echt wieder optimistisch, dass da diese Saison was gehen kann. Und ja, ich habe also Angst vor einer Sache, die uns noch zum Verhängnis werden könnte. Und das ist auch fast das Einzige, dass wenn Steffen Tigges sich nicht langsam fängt, und das ist nicht böse gemeint, dass uns genau diese Art Stürmer da vorne fehlen wird. Ja, einfach irgendwie so ein Tigges, der da netzt, so einfach ein Torjäger, ein klassischer Mittelstürmer. Ja, Grimaldo weg und Michel macht auch kein ganzes Spiel. Der kommt dann mal als Joker die letzten 10, 15. Ja, aber dass uns das zum Verhängnis wird, davor habe ich ein bisschen Angst. Aber wollen wir nicht über Dinge reden, die, ja, die aktuell noch keine Probleme machen. Es geht ja auch irgendwie so. Ja, ich bin heiß, ich habe Bock, super euphorisch.
Geil, also vielen Dank, lieber Hannes. Grüße nach Minden, wie ich gesehen habe. Und schön, dass du dabei bist und danke für deine Sprachnachricht. Ich muss natürlich ganz klar dazu sagen, dass ich jetzt die nächste All-In-Wette mache. Ich sage, Tigges trifft dieses Jahr zweistellig. Also jetzt hat er ja schon zwei Buden. Das macht's natürlich.
Zweistellig.
Also ja, 10 mindestens. 10 Buden
macht er. Dieses Jahr oder diese Saison?
Diese Saison.
Ich muss dich jetzt fragen, Basti. Ich weiß, dass du
dieses Saison Jahr meinst. Dieses Jahr wäre natürlich ein Bold Move. Aber ich sage, nein, diese Saison. Und ja. Da bin ich. Ja, ich hau jetzt ja heute ganz schön was raus, aber da bin ich mir sehr sicher. Ja.
Also ich muss auch Danke sagen, sehr angenehme Sprachnachricht, schöne Premiere, gerne öfter was einsenden. Und trotzdem kann ich mir nicht verkneifen, das ist natürlich nicht Grimaldo, sondern Grimaldi, der uns verlassen hat. Aber das haben ja alle schon bisher falsch gemacht. Also jeder Reporter macht das falsch. Und bei so einer Premiere hat man ja erstmal aufgeregt. Nee, bin dabei. Ich weiß, glaube ich, ein bisschen, was er meint. Oder was du meinst, Hannes, könnte sein. Guck, da ist er, glaube ich, auch, ne? Könnte halt sein, wenn die anderen Mannschaften sich ein bisschen.
Ich sehe ihn gar nicht hier im Podcast.
Auf uns einstellen und unser Spiel so ein bisschen versuchen, ad absurdum zu führen und wir dann jemanden bräuchten, der eine alternative Vorgehensweise vollenden kann. Und das kann natürlich sein, dass man dann auch mal mit so hohen Dingern agieren muss, wo ein richtiger Tower einem weiterhelfen kann. Aber.
Also bezüglich Tower und Mülltonnen habe ich heute ja schon was rausgehauen. Also Marino und Tigges, das läuft. Das ist gut. Also
Basti ist heute in Prediction-Laune.
Naja, mir geht es einfach nein, also das meine ich jetzt nicht gegen Hannes, sondern ich meine, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so ein Vertrauen signalisiert, weil die Leute, die, also jetzt läuft es gerade gut. So, und ich meine, nach 7 Siegen, was soll man denn sagen, ne? Ja. Aber was ich immer wichtig finde, auch wenn wir jetzt das nächste Spiel gegen Magdeburg verlieren, was dafür prädestiniert wäre, ne, weil du, es spricht ja alles für dich und das könnte man jetzt auch verlieren und ich würde trotzdem sagen, dass Marino und Tigges geile Stürmertypen sind und das finde ich wichtig, dass man das in solchen Phasen auch sagt, weil über gute Dinge wird viel zu selten gesprochen, ne? Und meistens kommt jetzt ein Spiel und da tritt einer zweimal über den Ball und dann kannst du dir schon wieder in den Kommentaren durchlesen, wie scheiße alles ist, obwohl du 7 Spiele in Folge gewonnen hast. Also hör auf mein Wort, das nächste Spiel, was wir verlieren, du willst in den Kommentaren Leute finden, die irgendwelchen Leuten hier die Fähigkeiten absprechen. Was, und deswegen muss man das einfach mal in dem Moment so hervorheben. Ja. Es hören ja auch Menschen diesen Podcast, die vielleicht auf dem Feld stehen, und das finde ich immer wichtig, dass man auch Optimismus teilt, ne?
So. Ja, stimmt. Aber was spricht denn für dich da? Was wäre denn für dich? Also, wie kommst du darauf, dass wir in Magdeburg verlieren?
Bevor wir die Sprachnachricht von Tasty Marshmallow hören, können wir dann erstmal das Thema abhaken. Ich komme da, also ich, weil absolut nichts für Magdeburg spricht, komme ich dann drauf. Also du gehst in, also das ist, da habe ich jetzt beim Duschen heute länger drüber nachgedacht. Und zwar, wir sind ja in einer komfortablen Situation, dass wir hier in Paderborn sind. Und so Situationen wie jetzt sind ja außergewöhnlich. Also jetzt den medialen Druck, den du jetzt nach 7 Siegen hast, der wird jetzt ja von Spiel zu Spiel höher werden. Also beim nächsten, also ich meine 8 Siege in Folge, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Die 7 Siege in Folge hatte St. Pauli, ja hier nicht, aber in der Bundesliga überhaupt, in der zweiten Liga. St. Pauli hatte wohl 2023 zuletzt 7 Siege auch in Folge. Und das wird jetzt ja immer so weitergehen. Du wirst jetzt immer mehr Statistiken dazu hören und du wirst ja so von außen, du hast diesen Platz 1, das hat ja ein Medien nach, ne? Also das kriegen die Leute ja mit. Und du gehst als Tabellenführer rein und die anderen Mannschaften kriegen das auch mit und sind dann besonders motiviert und. Und dieser Druck, der so ein bisschen schleichend entsteht, das ist ja der Druck, den so ein HSV von Saisonbeginn an von Platz, also von Spieltag 1 hat. Egal, ob die 13., 14., 17., 18., 5. oder 1. sind, den haben die permanent noch stärker. Und so ein, also das meine ich jetzt für uns positiv, weil wir den normalerweise nicht haben. Also diese Aufmerksamkeit und auch diese Erwartungshaltung von außen, dass du das Spiel gewinnen musst. Und das ist jetzt gegen Magdeburg genauso ein Spiel. Ganz ehrlich, man kann Magdeburg dann stark reden, aber man kann auch auf die Tabelle gucken, und das werden 99% der Fußballfans in Deutschland tun, die werden sagen, klare Sache, Paderborn muss das Spiel gewinnen. Und wenn man tief in sich reinhört, dann wird auch jeder sagen, jo, das sollte man schon tun. Also wenn man Erster ist und 18, und diese Gefahr, dass man dann,
dass man dann weniger läuft, dass man dann Druck hat, in der momentanen Verfassung überhaupt eine Chance gegen uns hat.
Ja, wir können uns da nur selber schlagen, das wollte ich damit sagen. Also dieser Druck, den du dir jetzt machst, und Magdeburg, die nichts zu verlieren haben, wenn das aufeinander trifft und du dann nur einen Meter weniger läufst oder denkst, das wird von alleine was, dann hast du in solchen Spielen, das sind genau die Spiele, die du dann verlierst oder wo du dann nur unentschieden spielst. Und deswegen ist das beim HSV jahrelang so gewesen, weil die das in jedem Spiel so hatten, dass die einfach in den Spielen, wo sie gegen eine Mannschaft gespielt haben, die oben stand, was weiß ich, wie damals Düsseldorf oder St. Pauli, und da haben die auch richtig gute Spiele gemacht gegen Schalke oder so. Da war Hamburg eigentlich immer gut, weil das auf Augenhöhe war und das war sozusagen auf deren Niveau. Und gegen Mannschaften, ey, wie oft haben die gegen irgendwelche Graupenteams verkackt auswärts, nachdem die eine Woche vorher gegen uns ein unfassbar geiles Spiel
und Co., ja.
Genau, so, und das ist diese Erwartungshaltung, mit der es, glaube ich, als Spieler auch in Summe, also in so einem Kollektiv schwer ist umzugehen, vielleicht, oder es gehört zumindest dazu. Und wir haben eine sehr junge Truppe, und deswegen sage ich, das kann passieren, dass wir jetzt gegen Magdeburg verlieren, das wäre kein Beinbruch, und man muss das 100% ernst nehmen, und deswegen glaube ich, dass das passieren kann, egal wie schlecht Magdeburg vielleicht gerade unterwegs ist. So, Monolog Ende.
Also wir sind im erlauchten Kreis auf jeden Fall angekommen. Nicht viele Vereine haben mehr Siege als wir in Serie geschafft. 7 Siege, da sind wir zum Beispiel mit Hessen-Kassel, Hoffenheim, Werder, Hertha, Fürth lustigerweise, Mainz und Nürnberg in einer Gruppe. 8 Siege, dann würden wir aufschließen zum SC Freiburg, VfL Bochum und Arminia Bielefeld. 9 Siege würden wir aufschließen zu St. Pauli, Hannover 96 und den Stuttgarter Kickers. Mhm. Und einzig und allein 10 Siege hat bisher nur ein Verein geschafft in Serie, ist der Karlsruher SC, 1986 bis 1987.
Welches von allein, 10 Siege mal außen vor, 9 Siege, wann war das letzte Mal, dass jemand hatte?
Jetzt wollte ich angeben, dass ich wusste, wann der 10-Siege-Serie war. Jetzt fragst du mich nach dem zweiten Platz.
Okay.
Wo soll ich das denn wissen?
Du hast offensichtlich eine gute Quelle gefunden. Ich dachte, die ist. Wann war das denn mit den
8 Siegen? Steht das vielleicht noch weiter unten im Text? Ich habe keine Ahnung.
Na gut.
Die Stuttgarter Kickers, 8 Siege in Folge, war 1982. Also das ist alles ewig her. Die Fürth
müsste ja, dürfte ja gar nicht so lange her sein. Das muss ja dieses Jahrtausend sein eigentlich, oder?
Hannover stiegen 84, 85.
Boah, okay.
Bielefeld war 2019 oder Freiburg war 2015, krass. 2016.
Ach, krass. Okay. Na gut, Freiburg, wenn wir aufgestiegen sind.
Aber es,
ja. Ja, die andere Frage wäre, hat ja mal irgendeine Mannschaft mal 7 oder 8 Spiele am Stück gewonnen und ist danach nicht aufgestiegen?
Egal, also statistische Scheißfrage. Die ich jetzt hier überflogen habe, sind alle aufgestiegen am Ende auch mit diesen Serien.
Ja, okay. Ja, krass. Also, danke, dass du
es
mir den Titel
abnimmst. Es gibt auch fünf Zweitligisten, die Statistik andersrum, die noch nie 2 Spiele in Folge gewinnen konnten.
Okay.
Erfurt, okay. Havelse, Freiburger FC,
ja, gut, okay.
Schweinfurt und Salmrohr.
Die haben aber auch wahrscheinlich alle nur ein Jahr zweite Liga gespielt.
Genau. Ja. Ja. Tja. Schön. Aber lustig, solche Statistiken finde ich immer total interessant. Also tatsächlich hast du recht, wir sind schon ziemlich weit oben angelangt, was so diese Siegesserien angeht.
Ja, wie gesagt, es spricht halt nichts für Magdeburg in der Hinsicht und deswegen glaube ich das. Bevor wir die nächsten Sprachnachrichten hören, wollen wir dann einfach den Tipp auch abschließen, also schon mal machen, wo wir schon mal hier sind, so ungefähr.
Ja.
Können wir machen. Dann. Ja, was tippst du denn gegen Magdeburg?
In Magdeburg. Da bringe ich ja immer noch den Heimspiel-Bonus, der aber für den Magdeburg, glaube ich, eher kein Bonus in dieser Saison ist.
Ja.
Also, wenn ich mir den Saisonverlauf, jetzt haben die gegen Bochum verloren, gut, die sind gerade so ein bisschen auf dem aufstrebenden Ast, ne?
Wer denn, Magdeburg?
Magdeburg hat gegen Bochum jetzt verloren, ne? In Bochum.
Ja, ich meine, ich suche den Ast.
Bochum ist auf
dem. Ach so, Bochum ist, Entschuldigung, ja.
Die kommen langsam.
So, ja, das stimmt.
So habe ich das Gefühl auch. Und Magdeburg ähnlich, 21 Gegentore schon gefressen, 9 nur geschossen. Die haben also einen ganz schlechten Sturm, deswegen glaube ich nicht, dass, also mir fehlt gerade die Fantasie, wie die gegen uns ein Tor schießen können, außer mit Standard.
Ja.
Deswegen tippe ich auf ein 0-3. Also 3-0 für uns.
Ja, okay.
Aber ich habe jetzt auch ein paar Spiele vom FCM gesehen, weil ich mal gucken wollte.
Wegen Rasendings.
Ja, auch deswegen, klar, um da was sagen zu können im Rasenfunk. Aber vor allem, weil mich auch interessiert hat, was da passiert ist. Weil letztes habe ich auch 2, 3 Spiele oder 4 sogar gesehen vom FCM. Und das ist echt schon ein deutlicher Unterschied.
Ja, Barış Artık hat noch keine Bude gemacht, trotz 11 Einsätzen.
Nein, der ist auch komplett gar nicht in Form und auch, ich glaube, langsam drüber beim Zenit. Und da fehlt es aber einfach auch an anderen Stellen. Da fehlt nur komplett die Explosivität, finde ich. Und jetzt kann man immer sagen, auch das Glück im rechten Moment, aber das haben ja Mannschaften, die unten drin stehen, immer als Eigenschaft, als Eigenheit dabei oder als begleitenden Umstand. Und das kennen wir auch noch aus anderen Zeiten.
Ja.
Also weiß ich nicht, es ist wirklich erschreckend, was die für einen Abfall an Qualität haben.
Haben auch einen riesen Kader, irgendwie 35 Spieler, wobei Robert Leipertz zum Beispiel, der erst 32 Jahre alt ist, aber der hat noch keinen Spieler gemacht dieses Jahr, haben viele Spieler noch gar nicht eingesetzt. Und Tobi Müller auch da, ne? War ja auch mal bei uns 8 Spiele gemacht.
Aber es sind alles keine, so, weiß ich nicht. Da fehlt, wie gesagt, die Explosivität. Also Magdeburg hat für mich immer für explosiven Fußball gestanden, so wie das bei uns ähnlich ist.
Ja.
Und war und wie wir sie auch kennengelernt haben damals in der dritten Liga. Und das sehe ich halt gar nicht mehr. Ich sehe nicht, wie die ihr heimisches Publikum mitreißen, weil die einfach momentan keinen mitreißenden Fußball spielen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man so viel, so oft verliert. Ist mir klar. Aber
ja,
ich weiß noch, ich habe vor der Saison gesagt, ich finde es krass, dass mit Magdeburg endlich mal ein Ostverein geschafft hat, sich zu etablieren in der zweiten Liga. Aber wenn die so, also wenn das so bleibt, wird es wohl leider wieder runtergehen.
Ja, das stimmt. Obwohl man das Gefühl hatte, dass sie sich jetzt im zweiten Anlauf dann auch deutlich mehr gefestigt haben. Ne? Ich meine, phasenweise waren die ja auch oben sogar mal, die waren auch gar nicht so schlecht mit dabei im letzten Jahr, glaube ich. Interessanterweise hat Barış Artık, glaube ich, auch die 5. gelbe Karte gesehen. Sie steht zumindest hier 5. gelbe Karte und ich habe es auch im Chat eben schon gesehen. Also vielleicht spielt er gar nicht gegen uns. Ich glaube, das kannst du aber in so einer Phase auch schwer einschätzen, ob das jetzt, also ne, wenn er bisher ohnehin nicht genetzt hat, ob das jetzt dann gut oder schlecht ist, wenn da jemand anders Spielzeit bekommt. Ja. Also von daher.
Ja, hier steht's. Damit wählt der Stürmer am kommenden Wochenende.
Ja. Ja. Genau. Also ich tippe, um das Ganze auch zu vervollständigen, auf einen 2-1-Sieg für uns auswärts. Genau. Setze einfach darauf, dass das nicht so eindeutig wird, aber ein hart umkämpfter Sieg und deswegen der Tipp von mir. Ich denke, auch Marco wird etwas Ähnliches tippen. Sagen wir mal 2-0 für uns, also 0-2. Da fehlt mir jetzt die Fantasie, Marco da eine Niederlage reinzudrücken. Aber ich glaube, das ist auch ein, wie gesagt, die Tabellenkonstellation könnte eindeutiger nicht sein, um da einfach auch mit einer Niederlage rauszugehen. Ne?
Ja, erster gegen letzter, bin ich bei dir, verleitet immer auch dazu,
ja,
dass man dann stolpert. Aber ich glaube, in dieser Form. Also wenn du die Interviews nach dem Spiel.
Ja, ich tippe ja nicht mal auf eine Niederlage als Pessimist. Also
ja,
von daher.
Ja, ich weiß. Ja. Aber ja, wenn du diese Interviews auch nach dem Spiel jetzt gesehen hast, ne? Die mit den Paderbornern, das war so unfassbar gelöst und so unfassbar positiv und trotzdem gleichermaßen zielstrebig, dass ich es gerade schwierig finde, wann diese Niederlage passieren soll. Es wird natürlich irgendwann kommen, klar, aber
weiß ich nicht. Unfassbar gelöst, zielstrebig.
Die wirkten gerade nicht, als hätten sie großen Druck. So.
Das ist ein guter Punkt. Wer noch unfassbar gelöst und zielstrebig wirkte, war der Tasty Marshmallow, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat, die 2 Minuten geht. Ich weigere mich eigentlich, diese abzuspielen, aber beim Hören der Sprachnachricht kam mir das gleich vor wie 30 Sekunden, weil es so positiv war. Deswegen vielleicht kommt es euch ja auch so vor. Hier bitte.
Ja, gut, viel Spaß. Moin, lieber Paracast. Ja, jetzt nach dem 7. Sieg in Serie. Bei super Wetter fürs Stadion perfekt, hat Spaß gemacht. Was will man sagen? Die Gefühle gehen durch. Aber zum Spiel definitiv, was man sagen muss, Laurin Kurda, was eine Maschine, was der immer wieder ableistet. Also das ist krass. Super. Ich kann mir den nicht mehr wegdenken. Das ist für mich einer jetzt der besten Spieler auch im Kader geworden oder in der Mannschaft. Also top, top. Und ja, Götze, braucht man nichts zu sagen, hat mich richtig gefreut. Die 2 Spieler, die ich sonst noch wirklich herausheben möchte. Einmal sein, der natürlich uns wieder gut im Spiel gehalten hat, wo wir, glaube ich, so vorletzte Saison immer wieder so ein blödes Tor gefangen hätten. Und Santi, super stabil. Also ich saß jetzt relativ so, nicht auf Höhe der Mittellinie, aber man konnte das Spiel gut von der Seite sehen. Und was der teilweise für Bälle auch unter Pressing und so weiter erstmal behalten hat, weitergepasst hat, wie er in die Situation gegangen ist, hey, super. Also sieht man gerade für das Alter bei wenigen Leuten im Mittelfeld. Also ich hoffe, der wird uns auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Naja, ansonsten Fürth fand ich jetzt gar nicht so stark. Also ich fand uns auch nicht so stark. Und ich glaube, uns steckt da halt einfach noch diese 120 Minuten in den Knochen. Aber auch bei Fürth war jetzt nicht so das Ding, dass die sehr spieldominant rüberkam oder so. Was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was meine Partnerin auch gesagt hatte, danach ist mir erst aufgefallen, so wirklich, wie viel dann die Fürther doch in den Mann gegangen sind, gezogen haben, immer mit dem Körper reingestellt und so weiter, was ja noch legitim ist, aber es war schon echt viel. Immer aber so fein getimt, dass es nicht unbedingt gelbwürdig war. Naja, also das hat uns, glaube ich, auch ein bisschen aus der Fassung gebracht, hat uns auch gar nicht so in unserem, ja, in unsere Dynamik kommen lassen. Und ansonsten, gut, scheiß Tor noch kurz vor Ende bekommen, aber irgendwie, das passiert dann halt. Aber diesmal haben wir es gezogen. Wäre, glaube ich, die letzten Saisons nicht so unbedingt gut ausgegangen. Ja, und ansonsten wirklich kann man der Mannschaft nur gratulieren. Es macht super Spaß. Also, macht's gut und bis dahin. Ich habe mal ein bisschen meine Zeit überschritten, ne?
Ja. Ja, das mit den Zweikämpfen ist mir auch im Spiel aufgefallen. Deswegen gab es bestimmt so viel Nachspielzeit, die dauernd gefault haben. Nein, aber ja, das ist so typisch. Da hast du so ein bisschen gesehen, eine Mannschaft, die viel am Meckern war, so ein bisschen unten drin steht, so dieses, was wir in einer Saison haben, wo ich nie, also hatten, wo ich mit Kuhn, van der Bietzen, Delic und Co. Das Schreckensjahr in der zweiten Liga, da waren wir auch viel am Meckern. Ne? So, um jetzt keine bösen Vorzeichen herbeizusehen bei Fürth, aber
das war schon schwach. Also, ich muss nochmal sagen, ich finde es krass, wie also Laurin Kurda jetzt nach diesem Spiel auf einmal, das ist jetzt keine Kritik, aber auf einmal so, du hast gerade, Tacey hat gerade gesagt, Top 2 Spieler, glaube ich, der Mannschaft. Also, ich weiß nicht, ob das nicht zu schnell jetzt wieder ganz hoch im Himmel ist. Ich finde aber auch schon, dass eine krasse Entwicklung jetzt in dieser Saison nochmal einen Schub genommen hat. Aber ich finde das faszinierend. Also ich fand das auch bei den Interviews krass, wie sie und beim Kommentator, wie gesagt, hat mir eingangs der Sendung auch schon, wie sie ihn so ja, in den Himmel gelobt haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und der Kette mal noch gefragt haben, was haben sie mit dem gemacht? So nach dem Motto, als wäre der vorher quasi der letzte Kicker gewesen. Wobei, ich musste gerade auch drüber nachdenken, als Tasty das gesagt hat, tatsächlich war er sogar einer der Spieler, die in der letzten Saison immer noch mal solche Bälle drin hatten, wo wir dann dadurch ein Gegentor gefangen haben. Ne?
Ja.
Das hatten wir das ein oder andere Mal auch dabei. Oder ich glaube auch eine rote Karte sich geholt hat oder sowas. Ja, interessant, spannend. Also Kette hat ja nur gesagt, ich glaube, der hat einfach Spaß. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Faktor. All diese Trainer, die wir in den letzten Jahren hatten, die dann einen Sprung selbst gemacht haben, haben ja immer ihre Spieler gehabt, die unter ihnen enorm aufgeblüht sind und enorm Spaß unter ihnen hatten. Und da gehört Kurde offenbar als Kettemann dazu. Ne?
Ja, also ich glaube, diese Stimmung ist schon eine andere als letztes Jahr, noch zusätzlich. Ne? Ich mag es nicht aussprechen, aber vielleicht liegt es auch daran, weil nicht jemand dauernd öffentlich irgendwelche Sprüche über Qualität der Mannschaft und sowas absondert. Könnte sein. Also, naja, egal. Genug Kwasniok habt ihr letztes Mal schon im Titel gehabt. Das reicht jetzt auch für die nächsten 20 Jahre. Dann haben wir noch eine Sprachnachricht reinbekommen vom Nils. Um 20.54 Uhr war das, also kurz vor Sendungsbeginn. Die hast du gar nicht mitbekommen. Die spielen wir jetzt ab. Los geht's.
Moin zusammen. Ich möchte an der Stelle gar nicht wirklich viel auf das Spiel an sich eingehen, sondern an der Stelle mal herausheben bzw. loben, wie Kette und sein Team es geschafft hat, Spieler neu zu erfinden. Wir haben einmal Hansen in der Innenverteidigung, womit die wenigsten gerechnet haben, weil er immer auf der 6 war, wo man merkt, dass er jedes Spiel besser wird und sich mehr an die Position gewöhnt. Dann Kurde auf der rechten Schiene, wo er natürlich auch deutlich mehr Impact hat durch sein Tempo und nicht wie letzte Saison 5 Elfmeter verursachen kann. Und insbesondere eben auch Bauer auf der 8 und nicht mehr auf den Halbzehner-Positionen. Das ist auch ein Zeichen der unglaublich guten Arbeit, die aktuell gemacht wird.
Das hatte, danke für die Sprachnachricht, Nils, sehr, sehr cool. Und gerade auch mit so einem Input sind wir nicht so häufig gesegnet gewesen bisher mit dem Takt. Das ist ja eigentlich eher Markus' Aufgabe hier bei uns. Insofern guter Input. Das hatte ja Kettemann, glaube ich, auf der PK nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass er Kurda wirklich als Spezialisten auf der Außenbahn laufen lässt. Mhm. Wenn ich das jetzt umdrehe, heißt das, dass die Spieler vorher falsch eingesetzt sind? Geworden sind. Gut, bei Hansen naja, ist es, glaube ich, aus einer Not eine Tugend
also,
gemacht.
Ja,
ne?
Heißt es auf der einen Medaillenseite heißt es das, auf jeden Fall. Oder man könnte sagen, der neue Trainer hat bei bestimmten Spielern einfach noch eine stärkere Position herausgefunden oder sie einfach da besser eingesetzt. Ne? Ich meine, es haben ja die beiden Vorgänger auch gehabt, so Spieler, wo wir gesagt haben, ach krass, der hat ja völlig umfunktioniert. Baumgart hat das damals gehabt. Weiß ich nicht, wenn du dir, müsste ich jetzt überlegen, welche Spieler das waren, aber wir haben das Thema dort auf jeden Fall auch gehabt. Bei Kwasniok hatten wir das Thema
sehr
auch.
Sehr viel über Kinsombi gesprochen. Schade, dass der verletzt ist. Den hätte ich jetzt gerne, da würde mich jetzt echt
ist er nicht mehr verletzt. Der war doch
letztens schon wieder fit?
Im Kader.
Ach, echt? Okay.
Ja, der war letztens, glaube ich, wieder im Kader.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, der wäre immer noch verletzt gewesen.
Nein, aber das ist ja, das meinte ich ja in meinem Statement auch vorher. Danke übrigens auch für dieses versierte Statement. Also da scheint wieder jemand unterwegs zu sein mit Nils, der sich auch ein bisschen mehr mit Fachtermini auskennt. Kurda funktioniert unter Kettmann halt einfach besser, weil er ihn tatsächlich entdeckt hat auf der stärkeren Position. Und er hat ja auch gesagt, er hat ihn ja vorher von Anfang an dort gesehen, also ja. Das heißt, er kennt ihn auch schon länger, den Spieler. Oder kommt ja ursprünglich auch von der Position, meine ich.
Ja.
Nils ist Trainer, schreibt Tasty. Okay.
Ja, dann kennt er sich gut aus, aber Kinsombi? Also hat er keine Sekunde gespielt, das ist klar. Aber ob der im Kader war? Nee, ja, ohne Einsatz im Kader. gegen Dresden, da war der im Kader, aber sonst war der nicht im Kader. Also das heißt, bis zum 18.10. gegen Bielefeld immer noch laut Transfermarkt Oberschenkelmuskelriss. Und gut, daraus kann man jetzt nicht erkennen.
Hat bei der zweiten mitgespielt, schreibt der Fan 2000.
Sehr gut, das ist eine geile Info. Dann wird er sich wahrscheinlich wieder ranarbeiten. Ne? Hat natürlich jetzt auch wenig Spielpraxis gehabt. Ich bin mal gespannt, aber die Frage kam so ein bisschen daher, weil ich mich auch gefragt habe, wir hatten das ja öfter bei ihm, auf welcher Position ist er jetzt eigentlich richtig? Da wurde unter Kwasniok ja viel experimentiert, von vorne bis hinten war ja alles dabei sozusagen, so ungefähr.
Da haben ihn ja viele, die Themen haben wir ja immer wieder, oder? Ja. Also ich meine, wir haben ja auch letzte Saison bei Michel zum Beispiel gesagt, warum spielt er auf einmal links außen? Warum, oder Ansa spielt er manchmal auf der falschen Position. Wo war er besonders stark, wenn er links außen gespielt hat? Sobald Kwasniok ihn ins Zentrum gestellt hat, fehlte ihm so ein bisschen dieser Anlaufweg. Mhm. Und so. Ne? Also das haben wir immer wieder, das Thema. Ich weiß nicht mehr, wer war das bei Baumgart? Erinnert ihr euch dann noch jetzt an die Zuhörer? Das muss ja auch jetzt keiner beantworten, sondern vielleicht bis zur nächsten Folge. Der hat auch einige Spieler umfunktioniert, die dann defensiv... Wer hatte da linker Verteidiger unter... War das Mo Dreger zum Beispiel? Der kam nicht von Freiburg und war eigentlich auch, glaube ich, Außenbahnspieler.
Wie heißt denn nochmal der Collins?
Collins, aber Mo Dreger hat er auch ziemlich weit hinten eingesetzt, ne? Ja. Und solche Spiele, also das war irgendwie, ja, Schonlauts Innenverteidiger zum Beispiel auch. Stimmt, war zum Beispiel.
Collins war Schonlauts irgendwie so aber der letzte klassische Linksverteidiger, an den ich mich erinnere, ne? Eigentlich. Mhm.
Aber Schonlau als Innenverteidiger ist auch ein guter Punkt. Es war nämlich auch nicht von Hause aus. Und ist dann da stark und groß geworden, sogar zum Kapitän des HSV geworden.
Ja, stimmt.
Also, wenn dir, aber was dabei wichtig ist, dass das einem Trainer gelingt, das ist das Prädikat einfach. Weil wenn dir das gar nicht gelingt, dann stehst du so da wie Magdeburg gerade oder wie, keine Ahnung wer, ne? Oder Bochum. Aber wenn ein Trainer es schafft, und das haben alle drei in ihrer Art und Weise immer geschafft, so Spieler zu finden und das dann das Optimum bei denen nochmal rauszuholen und sie zu steigern. Ich meine, er hat jetzt gesagt, wenn Kurde Laurin dieses Niveau weiterhin in sich auch entdeckt und fördert und pusht, geht er davon aus, dass der noch erste Liga spielen wird eines Tages. Das hat er bei Dings auch gesagt, bei Mika Bauer. Ne?
Ich hab tatsächlich letztens eine ganz interessante Analyse gesehen auf YouTube, die jemand gemacht hat. Und dabei war interessant, wie viele Flops wir eigentlich auch im Kader hatten. Also wenn du dir das mal so überlegst, dass das interessant ist. Und der hat auch verraten, was das Ganze eigentlich auffängt gerade. Also man hat jetzt echt viele positive Beispiele im Blick. Aber es gab ja auch einige Transfers, die in den letzten Jahren wirklich eher, ich sag mal, nach hinten losgegangen sind. Ne? Also wenn man... wenn man jetzt so ein bisschen, also ne, Max Kruse ist jetzt wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, aber auch in Summe würde ich behaupten, dass ein Costons zum Beispiel gar nicht so richtig funktioniert hat. Also da hat es zum Beispiel ja nie gezündet. Das ist so das prominenteste Beispiel, was mir jetzt so aus kürzeren Vergangenheit noch einfällt. Oder wie ist er hier, Kaspar Terho? Am Ende Luca Herrmann, hat auch nicht wirklich funktioniert, ne? Gut, also so und so könntest du jetzt die letzten Jahre alle durchgehen und du würdest auch sehr viele Leute finden, wo du sagst.
Findest du auch einen Stürmer hier, der beim VfB Stuttgart nachher gelandet ist. Und ganz natürlich, das hast du ja immer.
Genau.
Hier Pfeiffer, meine ich, ne?
Genau, das heißt also, du hast jetzt ja keine 100%. Es ist ja nicht so, dass jeder Spieler, den wir holen, auch
nee, aber zu 100%
funktioniert.
Schon eine beachtlich große Quote, finde ich.
Genau, eine große Quote und ich glaube, der Game Changer ist einfach, und das sieht man jetzt halt bei einem Marino, deswegen bin ich da so hyped, und vorher bei einem Ansa, diese zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Also das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, der hier langfristig das Überleben von dem Verein und die Weiterentwicklung, also mein Take hier ist mindestens 60% des Erfolges heute geht auch darauf zurück, dass die zweite Mannschaft die letzten Jahre da spielt. Und wenn man sich anguckt, wer jetzt alles gerade so auch in der zweiten Mannschaft spielt, und dann kann man sich, glaube ich, darauf freuen, was da in den nächsten Jahren noch kommen wird. Und das ist so ein bisschen das, was ich aus dieser Analyse, das war so ein YouTube-Video, mitgenommen habe, auch teilen würde. Das ist schon mehr Struktur als nur gute, also nur, das ist kein Zufall, dass wir da gerade so eine Entwicklung machen. Ne? Ja.
Mhm.
Ja.
Gut.
Okay. Ich ein
gutes Schlusswort.
Sprachnachrichten haben wir nicht mehr.
Doch langsam heiser.
Ja, reicht auch für heute. Also, wir sind gespannt, was das Spiel gegen Magdeburg gibt. Ja, 80 Tickets noch übrig für den Sonderzug. Ne? Dran denken. Ja. Finde ich eigentlich 80
Tickets. Genau, fahrt damit. Gut, ja. Könnt ihr euch nochmal den letzten Bericht zu anhören von Marco? Der war beim letzten Mal dabei. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge es ist. Müsst ihr selber raussuchen, als es den letzten Sonderzug gab.
Sonderzug?
Lohnt sich. Ja.
Das ist ja, es ist ja ein Zug der aktiven, der Fanszene. Also den letzten hat es ja gegeben nach Nürnberg letztes Jahr. Das war der einzige.
Ja,
und genau. Das ist jetzt der zweite. Ne? Also mehr hat es
ja,
nicht.
Ich meine ja, ich weiß nicht, welche Folge das war. Deswegen, da könnten
so,
sich die Leute, die noch unentschieden sind, ob sie eine Karte kaufen sollen, dies nochmal hören. Das, den Erlebnisbericht. Und dann hätten wir nochmal ein paar Klickzahlen auf dieser Folge. Und, und ihr habt nochmal eine erste Hand-Info.
Ja. Genau, und alle, die nach Magdeburg fahren, 12 Euro für die Motto-Artikel mitbringen, also ein 10er und 2 Einer oder ein 2 Euro Stück oder 4, 50 Cent Stücke. Darunter würde ich nicht gehen, sonst wird es ätzend. Also 12 Euro mitbringen. In Magdeburg gibt es noch einen schönen Motto-Artikel, wenn ihr da hinfahrt. Ansonsten gute Fahrt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ehrlich gesagt, wir wissen noch nicht genau, wann und wie, weil ja noch das angesprochene Interview ansteht. Müssen wir mal gucken, so ob wir dann am Montag überhaupt eine Folge aufnehmen oder nicht. Könnte sein, dass die nächste Folge schon die mit unserem Trainer ist. Und deswegen bitte Fragen bei Instagram zu senden, die ihr gerne stellen wollt. Wir bauen sie ein.
In Schrift oder in Sprachnachrichtform.
Boah, Sprachnachricht, ja? Willst du das technisch einbauen? Technische Hürden. Ich sag nur Folge 400, ne? Die Tonqualität muss besser werden. Ja. Gut. Also, gerne, ich nehme das gerne in Textform vor allem. Aber nein, macht auch gerne Sprachnachrichten. Wir werden das schon irgendwie eingebaut bekommen. Zur Not muss man dann halt noch ein bisschen nacharbeiten.
Und sollte einfach nur den Menschen, denen die schreibfaul sind. Wir können ja die trotzdem dann aufschreiben.
Es macht ja aber auch etwas persönlicher, wenn man so, wenn wir dann dem Ralf Kettemann auch was, ne, wenn eure lieblichen Stimmen vorführen können. Also wer möchte, dass Ralf Kettemann, also ich gerade den Dominik habe ich im Blick, für den würde ich auch sagen, der sollte mit seiner Stimme, ist ja prädestiniert dafür, mit seiner energischen Art, eine Sprachnachricht zu machen. Ne?
Also die Marshmallow vielleicht nicht mit seinen fünf
Minuten. Nee, fünf Minuten, das wird dann, also genau, Sprachnachrichten bitte begrenzen dann, ja. Gut, also.
So, habt eine schöne Woche alle.
Bis dann.
Bleibt gesund, habt Spaß für alle, die in Magdeburg fahren. Tschüss. Spitzenreiter SC! Spitzenreiter SC!